Ja, also dann hallo. Nach längerer Zeit bin ich mal wieder dran mit Chaos-Seminar. Und im Wesentlichen erzähle ich eigentlich das Gleiche, was ich im Dezember auf dem Kongress in Berlin erzählt habe. Stimmt, aber die Folien sind trotzdem Englisch, weil die habe ich nicht nochmal übersetzt. Und ja, es geht im Prinzip um mein Arbeitsgebiet hier an der Uni. Da beschäftige ich mich mit Fahrzeugkommunikation und Fahrzeugnetzen und da wiederum schwerpunktmäßig mit Sicherheit. Aber bevor ich im Rahmen von dem Vortrag was zum Thema Sicherheit von Fahrzeugnetzen erzählen kann, muss ich natürlich erstmal ein bisschen weiter ausholen, werde also überhaupt erstmal erklären, warum will man, dass Fahrzeuge sich unterhalten. Ich habe irgendwie so 60, 70 Folien. Ich werde da jetzt mehr oder weniger schnell durchklicken, wo ich denke, dass es interessant ist, will ich mich vielleicht ein bisschen länger aufhalten. Aber das muss jetzt hier nicht in Vorlesung ausarten. Das mache ich unter der Woche genug. Also ich bin gern bereit, oder ihr könnt jederzeit natürlich mich unterbrechen und wir können auch zu einem einzelnen Thema noch ein bisschen mehr erzählen. Musst du Google fragen. Ich habe bloß ein Bild gesucht von der typischen Vorlesung. Ich weiß nicht. Muss Physik oder Mathe sein? Okay. Na, jetzt mag er nicht mehr. Gut, der Vortrag gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. Ich fange erstmal ein bisschen an. Warum will man, dass Fahrzeuge überhaupt kommunizieren? Danach geht es ein bisschen um die Technik. Wie kommunizieren sie? Und danach eben Schwerpunkt von mir. Sicherheit und insbesondere Schutz der Privatsphäre. Also wenn all diese Sachen dann Realität werden, worauf muss man dann aufpassen, damit das Ganze nicht zu einem Datengau wird? Ja, warum beschäftigt man sich mit Fahrzeugkommunikation? Wenn man ganz ehrlich ist, dann machen es zumindest im akademischen Bereich relativ viele Leute deswegen, weil sie nämlich irgendwelche Fördergelder gerne hätten, um Leute zu bezahlen, die dann eben diese Forschung machen. Und da ist halt Fahrzeugkommunikation gerade ein interessantes Thema. Anderer Bereich, viele Leute brauchen natürlich irgendwelche Abschlüsse, wollen also ihre Doktorarbeit machen. Da braucht man immer interessante Forschungsgebiete. Also für uns, das ist so aus der universitären Sicht. Die Fahrzeughersteller, die da auch ganz massiv beteiligt sind, die versprechen sich auf lange Sicht natürlich neue innovative Mechanismen, Funktionen für die Autos, die dann die Käufer im letzten Endes dazu bringen, neues Auto zu kaufen. Und wenn man sich also heute anschaut, dass ja, wenn ein neues Fahrzeug rauskommt, ungefähr 80% von dem, was das Fahrzeug neu und innovativ macht, tatsächlich eigentlich hauptsächlich aus Software besteht, dann ist auch klar und aus Elektronik besteht, ist auch klar, dass in dem Bereich durchaus noch einiges an Potenzial liegt, Fahrzeuge eben zu verbessern und ja, einfach neue Funktionen reinzubringen. Sowohl die Länder, also Bundesrepublik beispielsweise, als auch zum Beispiel die EU, aber genauso USA und Japan, stecken eine Menge Geld auch in das Thema, in das Themengebiet rein, fördern also auch Forschungsaktivitäten in dem Bereich. Das machen sie nicht deswegen und auch nicht unbedingt oder erst in zweiter Linie deswegen, sondern für die steht im Vordergrund, dass man sich verspricht, da werde ich nachher noch darauf eingehen, dass mit dieser Fahrzeugkommunikation tatsächlich die Zahl der Unfälle und insbesondere die Zahl der tödlichen Unfälle nochmal deutlich gesenkt werden kann. Da sind so Dinge wie Airbag und was man heutzutage quasi als Standard hat, haben, sagen wir mal, da das Ende ihrer Effektivität erreicht. Also damit kriegt man die zum Beispiel Todesfallzahl nicht nochmal dramatisch runter und da braucht man eben was Neues. Sieht man hier ein bisschen, jeder technologische Schub in der Automobilindustrie hat dazu geführt, dass trotz steigenden Verkehrsaufkommens, sieht man hier insbesondere die Zahl der tödlichen Unfälle, ja, seit Jahrzehnten konstant nach unten geht. Die letzten Technologien, die da eben eingeführt wurden in der Breite, waren zum Beispiel Sachen wie Airbags, ABS, Seitenairbags, noch mehr Airbags. Mittlerweile gibt es in modernen Autos Knie-Airbags und ich weiß nicht noch was. ESP. Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier nicht nachlegt, dann wird das hier irgendwann mal in eine Gerade übergehen und vielleicht, wenn das Verkehrsaufkommen noch weiter steigt, dann geht es vielleicht sogar mal wieder nach oben. Also man muss da quasi ständig nacharbeiten, um diese Entwicklung hier nach unten weiter zu pushen. Andere Alternative wäre natürlich, die Benzinpreise nochmal kräftig anzuheben. Dann gibt es hier oben einen Knick und dann geht auch das weiter runter. Ja, diese ganzen Technologien, Airbag und Co., das sind im Wesentlichen Technologien, die dann greifen, wenn ein Unfall passiert. Und Verkehrsforscher teilen also so ein Unfallgeschehen in mehrere Phasen ein. Hier ist quasi so der eigentliche Aufprall, der eigentliche Unfall. Ab da geht es also nicht mehr zurück. Und dann gibt es eben hier verschiedene Phasen, je nachdem, ob nur ein kleiner Zusammenprall geschieht, stärkerer Zusammenprall oder ein ernsthafter Unfall. In den Phasen greifen die passiven Sicherheitsmaßnahmen, also zum Beispiel Gurtstraffer, Airbag. Hier davor, vor dem eigentlichen Unfallgeschehen, da kann zum Beispiel ein ESP noch helfen, einen Unfall zu vermeiden oder ein ABS, in dem das Fahrzeug eben noch steuerbar bleibt. Ich komme eventuell um den Unfall rum oder habe vielleicht nur einen kleineren Zusammenstoß, weil ich besser bremsen kann. Das heißt, da spielt sie auch ein bisschen ab. Und das, was uns bei der Fahrzeugkommunikation interessiert, das ist eigentlich sogar das davor. Wir wollen eigentlich, dass es überhaupt nicht zu einem Unfall kommt, noch nicht mal zu einem banalen Unfall, sondern die Idee ist, den Fahrer so rechtzeitig über das Verkehrsgeschehen zu informieren, dass der im Prinzip schon ja, Sekunden vorher oder eventuell sogar schon Minuten vorher sich entsprechend einstellen kann und reagieren kann. Schönes Beispiel, ein Stauende im Nebel oder in der Kurve, sieht man normalerweise nicht, führt häufig zu Unfällen. Wenn ich dem Fahrer schon einen halben Kilometer vorher sagen kann, pass mal auf, da vorne ist ein Stauende und es ist im Nebel, ja, dann wird es nie zu einem Unfall kommen, weil dann kann er in aller Ruhe die Geschwindigkeit reduzieren und entsprechend reagieren. Und das ist eben der Punkt, wo diese Fahrzeugkommunikation eingreifen soll. Die Idee ist quasi, den Horizont des Fahrers zu erweitern. Man redet da auch von einem telematischen Horizont, wenn man sich mal überlegt, wo elektronische Systeme im Fahrzeug den Horizont des Fahrers erweitern. Ja, dann, was gibt es da an Sensorik? Es gibt einerseits die reinen Onboard-Systeme, die nie über das eigentliche Fahrzeug hinausschauen. ESP, das kriegt nur mit, was an den Rädern gerade passiert und kann auch nur entsprechend in dem Rahmen reagieren. Was momentan in die Autos reinkommt, das kann man jetzt zum Beispiel bei einer S-Klasse oder so dazu kaufen, sind entsprechende lokale Sensoren, die also zum Beispiel über Radar oder LIDAR, das sind so Laser-Range-Scanner, die unmittelbare Umgebung abtasten. Ja, und Fahrzeugkommunikation greift eben noch weiter, wenn ich nämlich mit anderen Fahrzeugen kommuniziere und das eventuell nicht nur über einen Hops, sondern über mehrere Hops hinweg, dann kann ich eben hunderte von Metern Informationen transportieren und das Fahrzeug weiß eben zum Beispiel, was sich hier überall auf der Straße abspielt und kann entweder den Fahrer warnen oder selbstständig reagieren. Ja, es gibt verschiedene Anwendungen, es gibt in der Tat eine ganz lange Liste von Anwendungen, was man sich da so davon erhofft. Ich habe hier einfach mal exemplarisch ein paar Sachen aufgezeichnet. Also so typische Anwendungen kommen so aus dem Bereich E-Safety, wie man das dann auch nennt, Electronic Safety. Also wenn zum Beispiel hier die beiden Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt sind, kann das von lokalen Sensoren erkannt werden. Das Fahrzeug stellt fest, hoppla, ich habe hier gerade einen Crash gebaut und schickt dann Warnungsmeldungen mit der eigenen Position per Radio-Broadcast an andere Fahrzeuge. Die werden aufgefangen, dem Fahrer wird entsprechende Warnung angezeigt und unter Umständen wird diese Warnung dann auch wieder weiterverteilt und weiterverteilt und weiterverteilt und eben so schon sehr frühzeitig anderen Fahrern entsprechend bekannt gemacht. Also das ist die eine Anwendungskategorie, die auch so, sage ich mal, die wichtigste ist. Es gibt aber noch andere Anwendungskategorien, die jetzt so im Bereich Verkehrskontrolle, Verkehrsflusskontrolle liegen. Zum Beispiel kann man sich eben vorstellen, dass Fahrzeuge regelmäßig ihre Geschwindigkeit und wenn sie vielleicht entsprechende Sensoren haben, auch noch wie viele Fahrzeuge sind denn so um sie rum, solche Informationen über sogenannte Roadside Units, also einfach entsprechende Access Points am Straßenrand an irgendwelche Verkehrszentralen senden und die summieren oder aggregieren die Informationen dann auf, bekommen so ein sehr genaues Bild über den Straßenzustand und können dann an andere Fahrzeuge wiederum Warnungen schicken oder eben zum Beispiel Empfehlungen für Umfahrungen. Tobi? Ich mache kurz die Anwendungen zu Ende und dann komme ich auf den Bereich zurück. Also ist ein wichtiger Punkt und der bereitet auch in dem Bereich einiges an Kopfzerbrechen. Ja, das waren also jetzt, sage ich mal so, Telematik- und Verkehrskontrollanwendungen. Dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich auch alle möglichen, Entertainment-Anwendungen drüber laufen lassen oder allgemein Anwendungen, die den Fahrkomfort erhöhen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich so eine Art SMS zwischen Fahrzeugen realisiere, dass also eine Textmeldung von einem Fahrzeug zum nächsten Fahrzeug geschickt wird. Kann ich zum Beispiel verwenden, wenn mehrere Fahrzeuge Kolonne fahren, einer muss mal pinkeln, dann schickt er dem anderen eine Nachricht, komm, wir fahren mal an der nächsten Raststätte raus. Oder ich kann zum Beispiel aus dem Fahrzeug über solche Roadside-Units, wieder über solche Access-Points am Straßenrand aufs Internet zugreifen, MP3s runterladen, mich mit meinem Heimatnetz verbinden, meine lokale Videosammlung irgendwie durchstöbern, was auch immer. Also in dem Bereich wird es Anwendungen geben. Und das Letzte, da sind jetzt wieder die Fahrzeughersteller insbesondere daran interessiert, ist im Bereich Fahrzeugwartung im weitesten Sinne, Maintenance. Ich kann mir zum Beispiel Szenarien vorstellen, wo ein Fahrzeug durch die eigene Onboard-Diagnose feststellt, also demnächst geht was kaputt und dann einerseits dem Fahrer gleich sagt, also hier ist die nächste Werkstatt, da wird gleich ein Termin reserviert und die können gleich die entsprechenden Ersatzteile bereitlegen, weil das Fahrzeug sich gleich mal entsprechend gemeldet hat. Was Fahrzeughersteller auch machen wollen, ich habe ja gesagt, ein immer größerer Anteil der Fahrzeugfunktion ist Software und entsprechend gibt es immer mehr Probleme auch mit Fahrzeugen wegen irgendwelchen Softwaremängeln. Das hat dann bei Fahrzeugen kostspielige Rückrufaktionen zur Folge, das heißt, die ganzen Fahrzeuge müssen in der Werkstatt kriegen, eine neue Software aufgespielt, können wieder weiterfahren, das kostet Geld. Fahrzeughersteller hätten gern sowas, dass sie einfach über irgendein Verteilsystem neue Software in die Fahrzeuge einspielen können. Also automatische Softwareverteilung, sozusagen der Patch Day für die Mercedes S-Klasse oder so. Es kam die Frage, wie sieht es denn aus? Ich meine, sowas hier, wenn es ein paar Roadside-Units gibt, das funktioniert. Hier ist schon die Frage, wie kriege ich die Informationen hier hin, wenn ich keine anderen Fahrzeuge dazwischen nutzen kann. Das hier macht nur wirklich Sinn, wenn halt auch die Fahrzeuge, die da kommunizieren wollen, das entsprechende Radiomodul an Bord haben. Kritisch wird es natürlich insbesondere hier bei sowas, weil es ist zwar ein nettes Szenario und wenn die das hier erkennen und so eine Funknachricht ausschicken, Vorsicht, hier hat es gekracht, bringt es halt relativ wenig, wenn der hier keinen Empfänger an Bord hat. Und es gibt also verschiedene Rechnungen, wie es mit der Penetrationsdichte dieser Geräte aussieht, wie effizient, wie erfolgreich diese Anwendungen denn laufen. Und so als Richtwert kommt man also drauf, dass es erst so ab etwa 5% Verbreitung, das heißt 5% der Fahrzeuge haben sowas, überhaupt nennenswerte Effekte bei solchen Anwendungen gibt. Da wird es zwar immer noch Unfälle geben, aber es wird doch gelegentlich mal passieren, dass so ein System tatsächlich einen Unfall verhindern kann, weil zufällig 2, 3 Autos, die das an Bord haben, eben in den Unfall verwickelt sind. Ja, 5% ist natürlich ein Problem, weil, wenn ich jetzt hergehe und sage dem Autokäufer, ich habe hier ein ganz tolles elektronisches System, kostet nur 500 Euro Aufpreis, du hast momentan nichts davon, aber in 5 Jahren, wenn es dann alle haben, dann gibt es weniger Unfälle, dann sagt er natürlich auch, ja, danke. Entsprechend überlegt man sich, wie kriegt man sowas im Zweifelsfall an den Mann, wer finanziert sowas, dann sagen die einen, ja, das muss halt der Staat vorschreiben, dann müssen es auch alle einbauen. Andere sagen zum Beispiel, naja, wenn wir das einbauen und jemand kann sich zu Hause seine MP3-Sammlung immer wieder runterholen, neueste Playlisten automatisch mit dem Auto synchronisieren oder auch vielleicht Termine oder sowas, dann ist zumindest der Anreiz da, sich die Hardware zu kaufen, und den Rest erledigen wir dann halt durch ein kostenloses Software-Update, sobald mal genug solcher Hardware verkauft ist. Also da gibt es verschiedene Überlegungen, wie man das dann im Zweifelsfall dem Kunden schmackhaft machen will. Das ist ein Punkt.
Die Versicherungsfahrer deinen Führerscheinentzug bei Rabkopie.
Das kann passieren, ja. Nee, dann schaltet sich das Auto, sobald das Auto dann per DRM erkennt, dass da irgendwelche illegalen Kopien im Fahrzeug sind, schaltet sich das komplett aus. Ja, das hier ist also nochmal so eine Übersicht dieser Anwendungskategorien, und im Rahmen von unseren Arbeiten haben wir uns also da eine lange Liste von Anwendungen überlegt, was man da alles machen kann, wenn mal die Fahrzeuge kommunizieren können. Also das fängt also an, oder das geht zum Beispiel auch um solche Geschichten wie wenn ein Rettungsfahrzeug kommt mit Blaulicht, dann kann das über eine Richtantenne mal vor sich die Straße schon mal leer räumen. Irgendwelche Autofahrer, die irgendwie auf der Autobahn im Stau vor sich hinträumen und keine Rettungsgasse bilden, kriegen dann eben entsprechend nachdrücklich von ihrem Fahrzeug eine Warnung. Solche Dinge kann man machen und, und. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Es ist, wie gesagt, eine relativ lange Liste. Wir haben die zusammengestellt, weil wir uns eigentlich irgendwann überlegen mussten, ja, was für Anwendungen wollen wir denn eigentlich absichern? Was haben die denn für Eigenschaften? Und haben uns die also relativ detailliert angeschaut. Ja, es stellt sich dann die Frage, diese Anwendung kann ich natürlich in unterschiedlichem Grad automatisieren. Ich kann zum Beispiel solche Warnungsmeldungen vor irgendwelchen Unfällen natürlich einfach brav dem Fahrer anzeigen. Ich könnte natürlich aber auch mir überlegen, dass das Fahrzeug von sich aus dann in die Eisen steigt und selbstständig bremst. Alles, was man sich heute so überlegt, ist da in der Beziehung relativ konservativ. Und es geht also hauptsächlich um wirklich Anwendungen, die den Fahrer warnen oder ihm vielleicht ganz dezent assistieren. So automatische Notbremsungen oder gar automatisches Fahren, was man sich damit ja auch überlegen könnte, da ist man sehr vorsichtig. Aus verschiedenen Gründen, weil da verlassen wir dann langsam die Technik. Da geht es dann um solche Dinge wie: Wollen das die Benutzer überhaupt, dass ihr Auto selbstständig fährt? Wie sieht es rechtlich aus? Was sagen die Versicherungen dazu, wenn die Fahrzeuge kommunizieren und auf die Idee kommen, wir machen jetzt eine Vollbremsung und dann gibt es einen Massenauffahrunfall, weil die Technik versagt? Wer ist dann schuld? Der Softwarehersteller? Der Fahrer? Ja, also von daher ist das ein ziemlich heißes Gebiet, wo man erstmal relativ vorsichtig ist und die Finger davon lässt. Ja, es gibt einen ganz netten Werbespot, der eben mal zeigen könnte oder zeigen kann, wo das vielleicht mal hingeht. So.
Was wäre, wenn die Autos von morgen völlig neue Versicherung brauchen.
Ja, in dem Fall Werbung von der Versicherung. Aber wenn man sich das Ganze mal eben technisch überlegt, Fahrzeuge, die also im Meterabstand kreuz und quer über eine Kreuzung fahren, ich glaube, technisch wäre das zu lösen. Die müssten entsprechend, ja, halt verzögern oder Gas geben. Wenn die alle gegenseitig genau wüssten, wo die sich jeweils aufhalten, behaupte ich mal, das geht. Andererseits, also als ich das Video gedacht habe, gesehen habe, das erste Mal dachte ich auch, ja, genau so, ne, Technologie, toll, da kann man sowas umsetzen und das ist die Zukunft. Ich habe mich getäuscht. Also diese ganze Technologie braucht man dafür gar nicht. Das wollte ich auch noch kurz zeigen. Ich habe ein Video gefunden von einer Kreuzung in Indien. Die haben das sicherlich nicht an Bord. Na, es hängt ein bisschen. Ich weiß nicht, was macht der da? Funktioniert trotzdem. Sieht also sehr ähnlich aus wie auf dem Video davor. Fahren vielleicht einen Tick langsamer, aber also man sieht, Technik braucht man nicht. Vielleicht brauchen wir die in Europa, aber ein Exportschlager wird es nicht. Muss sich also die zukünftige Daimler AG überlegen, ob sie sowas dann in Indien auch anbietet. Und so weiter. Da gab es mal einen kleinen Stau, kennt man aus dem Netzwerk. Und so. Bitte? Nee, Fußgänger passen da perfekt mit rein. Gut. Moment, das muss ich hier unten. Ah, jetzt. Moment. Jetzt geht's wieder. Ein bisschen leiser machen. Okay. Ja, nichtsdestotrotz wird also fleißig in dem Bereich geforscht und gearbeitet. Und da sind also relativ viele Organisationen, Länder, Gremien beteiligt. Ich habe einfach mal hier ein bisschen was aufgezeichnet, um mal so einen Überblick zu geben, mit wem man da überall zu tun hat. Einerseits gibt es zum Beispiel gerade in Deutschland eine relativ starke Forschung schon seit vielen Jahren. Das Daimler-Chrysler-Forschungszentrum hier, das war schon so um 2000, 2001, waren die eine Pioniere in dem Fleetnet-Projekt, da gibt es mittlerweile Nachfolger Now. Das war ein italienisches Projekt, da haben sie so Nebelwarnung anlässlich der Olympischen Spiele in Turin realisiert und so weiter und so fort. Ähnliches gibt es in USA und Japan. Die USA, die haben irgendwie auch im Haushalt gleich mal 800 Millionen Dollar zur Seite gelegt, um irgendwie die wichtigsten Kreuzungen im ganzen Land mit solchen Access Points auszustatten. Man weiß noch nicht genau, wofür sie es nutzen wollen, aber da wird einfach mal Geld ausgegeben, um das Ganze in Gang zu bringen. Japan ist stark beteiligt. Die EU mit einer ganzen Reihe von Projekten, dieses Sevecom hier, das ist das Projekt, wo ich mit beteiligt bin, steht für Secure Vehicle Communication. Es gibt eine ganze Reihe von Standardisierungsbemühungen. Es gibt zum Beispiel in der IEEE Leute, die einen Ableger von WLAN 802.11 entwickeln, speziell für die Fahrzeugkommunikation. In der ISO wird an Standards gearbeitet. Es gibt in Europa ein Herstellerkonsortium, das C2CCC. Super Abkürzung, bricht man sich regelmäßig die Zunge, steht für Car-to-Car Communication Consortium. Also da arbeiten die Hersteller tatsächlich an Standards. Also da wird richtig Druck gemacht, das in absehbarer Zeit tatsächlich in Produkte zu gießen. Meiner Meinung nach fast ein bisschen verfrüht, weil da gibt es doch noch einige offene Fragen, aber wie auch immer. Ja, Gesetzgebung ist eine Frage. Andere Fragen sind zum Beispiel dann auch, wo kriege ich denn die Funkfrequenzen für sowas her? Jeder, der die UMTS-Versteigerung verfolgt hat, hat mitbekommen, sowas ist heiß begehrt und teuer bezahlt. Wenn jetzt mal da einfach kommt und sagt, oh, ich hätte gern mal irgendwie 40 oder 80 Megahertz Funkspektrum für Fahrzeugkommunikation, kommt natürlich gleich die Frage, ja wie umsonst oder wer zahlt das denn? Fahrzeughersteller reden mit, Telcos, gerade die Mobilfunkanbieter, sagen natürlich, ja, aber vieles davon könnte man auch genauso gut über GSM und UMTS lösen. Warum brauchen wir denn dafür jetzt Fahrzeugkommunikation? Gebt uns lieber das Geld und so weiter. Also das ist ein großer Bereich, wo sich ja, wo auch viel Zeit damit verbracht wird, sich irgendwie in irgendwelchen Gremien zu treffen, um überhaupt mal so die verschiedenen Interessenslagen gegeneinander auszubalancieren. Technisch ist dieses Thema Fahrzeugkommunikation relativ alter Hut. Das ist ein Bild von Daimler aus den 60er Jahren. Damals hat es noch nicht so richtig abgehoben. Es ist wieder, also dieser Prototyp ist wieder in der Versenkung verschwunden. Ich weiß auch nicht wieso, aber in der Zukunft wird alles besser. Nee, also ich fand das Bild nur ganz nett. Ist natürlich nicht irgendwie als Fahrzeugkommunikation im Sinne von den Anwendungen von vorhin gedacht, sondern das waren Messwagen. Da ging es darum, also irgendwelche Fahrzeugprototypen von neuen Fahrzeugen wollte man ja dann irgendwo verschiedene Tests machen während der Fahrt. Und die ganze Messelektronik, die hat nicht mehr ins Auto reingepasst, also hat man ein anderes Fahrzeug genommen, irgendeinen großen Kastenwagen, hat den also hinterherfahren lassen und über so ein Drahtgehänge da wurden dann die ganzen Telemetriedaten übermittelt. Macht man heute ein bisschen intelligenter. Wer das Ding mal live sehen will, steht im Daimler Museum in Stuttgart. Heute macht man das Ganze drahtlos und ja, neben diesem, was ich die ganze Zeit vorhin auch gezeigt habe, neben diesem direkten Fahrzeug über entsprechend modifiziertes WLAN, spielt natürlich in das Gesamtbild noch eine ganze Reihe von weiteren Geschichten mit rein. Da gehören zum Beispiel auch irgendwelche Verkehrsschilder dazu, die über Infrarot meinetwegen irgendwelche Informationen ans Fahrzeug schicken. Toll Collect lässt grüßen. Da gehören irgendwelche Roadside-Units dazu, hatte ich auch schon erzählt, die mit Fahrzeugen kommunizieren. Da gehört dazu, dass ich beispielsweise, wenn ich an eine Tankstelle fahre, da vielleicht ein normales WLAN finde und ich an der Tankstelle zum Beispiel mein Software-Update bekomme. Da gehört natürlich dazu, dass solche Fahrzeuge erstmal wissen müssen, wo sind sie eigentlich. GPS, Galileo ist da ein Stichwort. Wenn ich die gleiche Information an eine große Zahl von Fahrzeugen verteilen will, dann ist vielleicht auch ein Broadcast-Medium besser geeignet, als so jetzt das Ganze direkt zwischen den Fahrzeugen zu verteilen. Da kann ich dann zum Beispiel so an was wie RDS, DAB oder auch WiMAX denken. Und gerade wenn ich dann auf irgendwelche Infrastruktur, Backend-Systeme, Internet zugreifen will, ist natürlich immer auch die Frage, wie sieht es aus mit UMTS oder GSM, GPRS. Und entsprechend sieht es bei vielen von den Projekten so aus, dass man sich zum Beispiel dann Gedanken macht über Multi-Layer-Stacks oder Multi-Kommunikations-Stacks. Das heißt, so ein Fahrzeug soll dann mehrere Kommunikationsmöglichkeiten parallel haben. Es wird dann halt je nach Situation das Passende ausgesucht. Für uns hauptsächlich interessante Fahrzeugkommunikation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit IEEE 802.11p zum Einsatz kommen. Das ist eine Modifikation von 802.11a, arbeitet also auch im 5 GHz-Bereich oberhalb von 802.11a. In den USA sind da auch schon Frequenzen reserviert dafür. In Europa wird da gerade noch drüber, also das hier gilt für die USA, in Europa wird da gerade noch drüber diskutiert, aber vermutlich auch entsprechend freigeschalten. Neben diesem reinen Funkkommunikationsstandard gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Standards, die bei der IEEE standardisiert werden. Das sind dann alles 1609.x. Das fasst man dann auch, diesen gesamten Standardsatz fasst man auch zusammen unter dem Akronym WAVE, Wireless Access in Vehicular Environments. Und das ist so ungefähr die Richtung, wie sich die USA die ganze Technologie vorstellt. Ist alles relativ schnell, sag ich mal, aus der Pistole geschossen. Also die haben kurz mal ein paar Standards aufgeschrieben und haben gemeint, so jetzt haben wir Standards, jetzt bauen wir Produkte und verdienen viel Geld. Es gibt zum Beispiel so einen 1609.2 Standard, der sich mit Sicherheit in dem System beschäftigt. Ja, das ist, wenn man sich das dann im Detail durchliest, stellt man halt doch fest, da gibt es halt große Lücken. Der betrachtet halt hauptsächlich so Fahrzeug kommuniziert mit Access Point, analog vielleicht WEP in einem normalen WLAN. Aber viele Aspekte wie Privacy oder wie auch Multi-Hop-Fahrzeugkommunikation und sowas wird da also gar nicht berücksichtigt. 16, also IEEE 1609 ist ein Satz von Standards, der eben auch bei der IEEE standardisiert wird, die über den reinen Physical und MAC Layer von 802.11p hinaus regeln, wie Fahrzeugkommunikation stattfinden soll. Da gehört eben zum Beispiel Sachen dazu wie Security oder, das sehen wir gleich auf den nächsten Folien, Kanalreservierung, Quality of Service, solche Geschichten. Und das gehört alles in den Bereich rein. Das wollten Sie in der 802.11 Arbeitsgruppe nicht haben. Ja? Also Handys, zelluläre Netze, GSM oder UMTS kann man sicherlich für manches verwenden, wird auch von den Mobilfunkherstellern immer wieder ins Gespräch gebracht, kostet dann halt Geld. Aber gerade für diese Warnungsanwendungen ist die Verzögerung einfach zu groß. Weil wenn ich erst über eine Basisstation gehen muss und dann wieder zurück in ein anderes Mobiltelefon, dazwischen vielleicht noch über irgendwelche Message-Switching-Center, da habe ich schnell Verzögerungen im Bereich von ja, bis zu Sekunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will so eine Warnung verschicken, Vorsicht, dass gerade 20 Meter vor mir ein Unfall passiert oder vielleicht 50 Meter, dann kann ich mir solche Verzögerungen nicht leisten. Das muss einfach schneller gehen und deshalb sollte es direkt lokal passieren. Also auf sowas ist das einfach nicht ausgelegt. Ein anderer Punkt ist der, GSM und UMTS sind nicht wirklich für hohe Teilnehmerdichten ausgelegt. Na, da draußen, es geht irgendwie eine Party ab. Ich weiß nicht, was die in den Grill reingemischt haben. Gut, nee, aber es ist zum Beispiel so, wenn ich mir vorstelle, es ist irgendwo ein Stau. Und jetzt fangen die ganzen Autos an, sich gegenseitig zu informieren, hey, bei uns ist gerade Stau. Dann habe ich schnell mal einige hundert oder mehr Fahrzeuge auf einem Kilometer Streckenlänge. Und wenn die jetzt alle gleichzeitig mit der Basisstation kommunizieren, dann ist die ganz schnell überlastet. Bei GSM habe ich auf einem Kanal typischerweise 8 Traffic Channels, je nachdem wie viele Kanäle gerade in der Zelle geschalten sind, komme ich relativ schnell ans Ende meiner Teilnehmerzahl, die ich unterstützen kann. Und da ist eben so 802.11p und WAVE zum Beispiel explizit dann auch besser dafür ausgelegt. Im Wesentlichen die Frequenz und dann gibt es noch, habe ich gleich auf der nächsten Folie noch ein paar Details zu Sendestärke und solchen Geschichten. Aber im Wesentlichen ist es ist auch 802.11p ist offiziell ein Amendment, also ein Anhang zum 802.11 Standard, wie im Übrigen auch 802.11a und 802.11g und so weiter. Also das sind kleine Änderungen, aber zum Beispiel der Medienzugriff und so bleibt unverändert. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich jetzt zum Beispiel da anbringen würde. Für solche Multi-Hop-Forwarding-Szenarien ist weder WLAN noch 802.11p wirklich ausgelegt. Also der Medienzugriff, der sorgt da dann dafür, wenn ich also über mehrere Stationen was weiterleiten will, dass da nicht mehr viel Bandbreite am Ende rauskommt. Ja, in Europa wird auch, also neben dem, was die IEEE macht, beschäftigt sich auch ein Handzeichen. Ja, kommt gleich. Genau, ich wollte erstmal kurz den Überblick geben. Es wird auch in der ISO, also in der International Standards Organization, standardisiert rund um Fahrzeugkommunikation. Da nennt sich das Ganze dann CALM, Continuous Communication for Vehicles. Ist auch wieder ein eigener Satz von Standards, die dann teilweise ähnlich sind. Also da gibt es dann zum Beispiel CALM M5, was dann dem 802.11p ähnelt. Und auch auf europäischer Ebene in diesem Car-to-Car Communication Consortium gibt es Standardisierungsbemühungen. Und die drei haben sich also alle letzte Woche irgendwo in Frankreich getroffen und wollen jetzt versuchen, ihre bisherigen Vorschläge irgendwie einigermaßen zu harmonisieren. Michael hat es schon gesagt, da kommen noch ein bisschen mehr dazu. Wie sieht das Ganze dann in Detail aus? Also zumindest in den USA ist es so geplant, dass also von diesem Gesamtspektrum, was da zur Verfügung steht, was gar nicht so viel ist, das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanäle a 10 MHz, wobei man die eventuell auch noch zwei kombinieren kann. Das Wichtigste davon ist also dieser Control Channel in der Mitte. Das ist der, wo zum Beispiel diese ganzen kurzfristigen Warnungsmeldungen so drüber gehen. Der Medienzugriff hier erfolgt genau wie bei WLAN über ein CSMA-CA-Verfahren. Und daneben gibt es jetzt weitere Kanäle, die zum Beispiel für hier private irgendwelche private Kommunikation, die eine höhere Bandbreite benötigt, verwendet werden kann. Zum Beispiel, ich will, oder auch hier drüben, ich will eben zum Beispiel mit einer Roadside Unit, mit einem Access Point gerade einen File übertragen von einem MP3 oder so. Das würde also nicht auf dem Control Channel passieren, der soll möglichst freigehalten werden, sondern das würde eben hier drüben passieren. Was ich dann eben brauche, ist eine Möglichkeit, hier im Control Channel, hier drüben Kanäle zu reservieren. Das wäre dann wieder einer von diesen 1609 Standards, das wäre 1609.3, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ist dann aber halt wieder, und das ist so ein Bereich, der auch noch nicht richtig vollständig spezifiziert ist, wie das eigentlich passieren soll. Reich oder Geschwindigkeiten werden unterschiedlich sein, je nach auch erwünschter Reichweite, und die Reichweite wird maximal bis 1000 Meter gehen. Das habe ich auf der nächsten Folie auch nochmal. Das ist dieser sogenannte Performance Envelope. Ich kann im Prinzip skalieren, je nachdem, wie viel Datenrate ich haben will, wie weit ich kommen will, habe ich also hier so ein gewisses Fenster, wo ich mich entsprechend reinsetzen kann. Die größte Reichweite von 3000 Fuß, also 1000 Meter, wird diesen Emergency Vehicle Services vorbehalten bleiben. Also so ein Einsatzfahrzeug wird mit einer Richtantenne und einer Sendeleistung von bis zu einem Watt bis zu einem Kilometer voraus andere Fahrzeuge warnen können. Ein Großteil dieser ganzen E-Safety-Anwendung wird keine große Datenrate benötigen. Das sind kurze Warnungspakete, die halt mit einer eventuell hohen Frequenz verschickt werden sollen. Das heißt, hier werde ich so Reichweiten von typischerweise 300 Meter haben, und die Anwendungen, die viel Bandbreite brauchen, gerade zum Multimedia-Transfer oder so, die werden also mit deutlich geringeren Reichweiten, typischerweise so bis 100 Meter, zurechtkommen müssen. Michael, wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Okay. Michael bereitet gerade eine Seminararbeit zu dem Thema vor. Gut. Das also ein bisschen zur Technik von 802.11p und was sonst noch so dahinter steckt. Jetzt kann ich mit so einem 802.11 erstmal paar so in einem Hop Reichweite andere Fahrzeuge erreichen. Wie wir gesehen haben, das können also so 100 Meter, 200, 300 Meter sein. Wenn ich jetzt aber, wie ich das vorhin auf diesem einen Bild gezeichnet habe, wirklich so über einen kompletten Straßenverlauf informiert sein will, brauche ich größere Reichweiten. Und da komme ich jetzt in den Bereich Multi-Hop-Ad-Hoc-Netzwerke. Das heißt, es bilden sich spontan Netze, die Fahrzeuge erkennen selbstständig, wie sie über größere Entfernungen hinweg Daten transportieren können. Diesen Bereich Ad-Hoc-Netzwerke, da gibt es viele Ausprägungen davon. Bekannt sind beispielsweise Mesh-Networks, wo ich versuche, ganzes Stadtviertel oder so über drahtlose Access Points zu vernetzen. Da gibt es dann vielleicht 2, 3 Gateways ins Internet. Der Rest wird dann alles über drahtlose Access Points realisiert. Da gibt es auch Standardisierungsbemühungen. Cisco zum Beispiel versucht da gerade ein entsprechendes Protokoll durchzusetzen. Andere Bereiche, wo es solche Ad-Hoc-Netze gibt, sind drahtlose Sensornetze und. Und Fahrzeugnetze sind eben auch ein Aspekt solcher Ad-Hoc-Netze. Ja, wieder dieses Szenario, was wir schon kennen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich habe hier irgendwo eine vereiste Strecke, dann können das Fahrzeuge feststellen, indem sie zum Beispiel feststellen, ESP, hoppla, hier irgendwie habe ich mehr Schlupf in Rädern, als ich haben sollte. Meine Räder drehen durch. Und jetzt ist eben die Idee, ich will diese Information anderen Fahrzeugen zugänglich machen. Ja, was kann das Fahrzeug machen? Es kann eben einen Broadcast schicken mit diesem 802.11p und erreicht damit alle Fahrzeuge in direkter Reichweite. Und jetzt können natürlich die Fahrzeuge wieder hergehen und diese Information wieder als Broadcast weiterschicken. Dann geht es zu dem Fahrzeug, zu dem, und dann bekommt der Fahrer halt im Multifunktionsdisplay entsprechend sowas angezeigt. Wenn ich das mit anderen Ad-Hoc-Netzen, wie wir sie früher untersucht haben, vergleiche, dann fällt mir insbesondere auf, Fahrzeuge, man hat sich zum Beispiel überlegt, solche Ad-Hoc-Netze zwischen Fußgängern mit PDAs oder so aufzubauen. Da fällt mir dann im Vergleich halt auf, Fahrzeuge sind halt deutlich schneller als solche Fußgänger. Das heißt, ich habe ein sehr dynamisches Netzwerk. Wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen, da haben wir auch schon Messungen gemacht, dann können die vielleicht wenige Sekunden kommunizieren, können ein paar Dutzend Pakete austauschen, das war's dann. Die Bewegungen sind oft unterschiedlich, während auf einem Highway oder auf einer Autobahn halt alles mehr oder weniger in die gleiche Richtung oder in Gegenrichtung fährt, kann es in der Stadt deutlich chaotischer sein. Andererseits, früher hat man sich viel Gedanken gemacht in diesen Ad-Hoc-Netzen, wie sieht es mit PDAs aus, die haben wenig Energie, ich kann nicht allzu viel senden, sonst ist die Batterie zu schnell leer. Da habe ich im Auto relativ wenig Probleme damit. Wenn ich jetzt solche Daten verschicken will in so einem Fahrzeugnetz, dann unterscheidet sich das ein bisschen davon, wie ich Daten zum Beispiel im Internet verschicke. Im Internet habe ich typischerweise Adressierungsformen wie Unicast, das heißt, ich schicke ein Datenpaket an genau einen Rechner, gebe ich halt dessen IP-Adresse an. Es gibt Broadcast, ich schicke an alle in meinem Subnetz beispielsweise. Es gibt noch schon ein bisschen exotischer Multicast, wo ich halt an eine bestimmte Gruppe von Rechnern verschicke. Im Fahrzeugnetz gibt es andere Adressierungsformen, die eigentlich viel sinnvoller sind. Einer davon ist der Geo-Broadcast. Ich will an alle Fahrzeuge schicken, aber nicht irgendwo, sondern alle Fahrzeuge in einer bestimmten Gegend. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, hier ist ein Unfall, dann macht es vielleicht Sinn, die Information hier entlang der B10 in dieser Fläche zu verteilen. Eventuell kann man sich auch überlegen, ob man hier noch ein bisschen was dazu nimmt. Warum? Klar, weil halt hier die Fahrzeuge zu erwarten sind, die in diese Richtung auf diese Unfallstelle zufahren. Und von der Adressierung wäre das eben Geo-Broadcast, bitte an alle in dieser Region. Andere, ja? Ich kann natürlich die Fläche hier entsprechend vergrößern. Die Frage ist halt, wenn der Unfall jetzt auf dem entsprechend rechten, auf der rechten Fahrbahnseite passiert ist, das heißt nur die betrifft, die in die Richtung fahren, dann brauche ich die in Gegenrichtung nicht warnen. Achso, die kriegen es dann zusätzlich. Klar, ich meine, die Information, wo ist der Unfall genau, in welche Fahrtrichtung ist betroffen, die will ich natürlich, die packe ich natürlich in dieses Datenpaket mit rein, sodass also das Fahrzeug entscheiden kann, muss ich das meinem Fahrer anzeigen oder nicht. Aber es ist in dem Fall sogar sinnvoll, dass ein Fahrzeug, was zum Beispiel hier in Gegenrichtung fährt, das Paket auch mitbekommt, weil der kann das ja dann ein Stück weit hier mit hochnehmen und hier wieder an Fahrzeuge auf der Gegenspur übermitteln. Das heißt, indem der sich dann bewegt, dient er gleichzeitig, also indem er sich physikalisch bewegt, nimmt er gleichzeitig einen Datentransport vor. Also das ist sogar in dem Fall gewünscht.
Aber für den Fahrer, der drüben im Auto sitzt, wird kein Transport
Dann wird keine Warnung angezeigt, weil das Fahrzeug ja erkennt, der fährt in eine andere Richtung, das betrifft mich nicht. Das muss dann nochmal lokal gefiltert werden. Ja, andere Adressierung wäre dieser Geo-Anycast. Ich will einfach nur irgendein Fahrzeug in der Region erreichen. Und in dem FleetNet-Projekt, was ich ja schon mal angesprochen habe, hat man sich also auch solche Protokolle überlegt. So ein Routing-Protokoll, das besteht aus zwei Phasen. Wenn ein Sender von einem Paket schon in der entsprechenden Gegend, in der entsprechenden Fläche ist, dann wird das Paket einfach geflutet. Das heißt, es wird per Broadcast an alle Nachbarn geschickt. Die Nachbarn schauen selber, bin ich noch in der Fläche oder nicht. Wenn sie in der Fläche sind, fluten sie es wieder weiter, schicken es also als Broadcast. Und so breitet sich das also in dieser Fläche aus. Das wäre dieses Area Forwarding. Das ist noch relativ einfach. Die Frage ist, was passiert, wenn das Fahrzeug hier ist und sagt, bitte verteil meine Information in der Fläche. Dann muss das Paket erstmal von hier in diese Fläche rein. Sobald es hier drin ist, wird es dann wieder geflutet. Dazu verwendet aber für den Transport von hier hier rein verwendet man einen Mechanismus, der nennt sich Line Forwarding. Und das realisiert ein Protokoll namens Cached Greedy Geocast, auch wieder eine nette Abkürzung CGGC. Ja, was macht das? Das Fahrzeug A will also beispielsweise ein Paket schicken an diese hier eingefärbte Region. Voraussetzung, damit das Protokoll funktioniert, ist, jedes Fahrzeug kennt seine Nachbarn und deren Positionen. Dazu schickt jedes Fahrzeug die eigene Position zyklisch, ja, 10-mal pro Sekunde oder so, in einem Broadcast-Paket an alle Nachbarn. Solche Pakete nennt man dann Beacons. Und die Nachbarn sammeln eben diese Informationen in sogenannten Neighbor Caches, merken sich also, wo sind meine Nachbarn. Wenn jetzt A ein Paket hier in die Gegend schicken will, dann schaut es in seiner Nachbarschaftstabelle einfach nach, gibt es ein anderes Fahrzeug, das ich erreichen kann, das an dieser Zielregion näher dran ist als ich selber. In dem Fall wären das B und C und schaut nach anhand einer Metrik, welches ist das nächste Fahrzeug oder welches von den beiden ist am nächsten an der Zielregion, wäre C, und schickt dann das Paket an C. Genauso schaut dann C nach, welcher meiner Nachbarn ist näher an der Zielregion, wäre D, schickt es an D. D schaut nach, erreiche ich irgendein Fahrzeug nahe an dieser Zielregion. In dem Fall wäre das E, der ist schon in der Zielregion. Hier wird jetzt umgeschaltet und wird einfach per Broadcast, per Geo-Broadcast verteilt. Und ja, mit dem Verfahren wird ein Pfad aufgebaut vom sendenden Fahrzeug in die Zielregion, ohne dass ich irgendwie komplexe Informationen verteilen muss. Jedes Fahrzeug kennt eigentlich nur seine Nachbarn. Trotzdem kann man also zeigen, das erreicht sein Ziel. Die Frage ist, wenn ich jetzt mehrere geeignete Fahrzeuge in meiner Nachbarschaft habe, welches wähle ich da? Da gibt es also verschiedene Untersuchungen, was ist das nächste Fahrzeug an der Zielregion, wie ich die ausdrücken kann. Gibt es verschiedene, entweder ich nehme hier zum Beispiel die euklidische Distanz oder manche sagen, ich nehme den, der die geringste Winkelabweichung von der direkten Linie hat. Andere sagen, ich nehme überhaupt den, der mir am nächsten ist, dann brauche ich am wenigsten Sendeenergie und so weiter und so fort. Da gibt es also lange Untersuchungen, was davon jetzt für welche Situation optimal ist. Ist es gar nicht so. Greedy, englisch gierig. Dieses Routing nennt sich, also dieses CGGC ist ein Greedy-Routing-Verfahren, weil es einfach immer schaut, unabhängig vom globalen Optimum, wo finde ich denjenigen, der am nächsten ist. Es gibt eine ganze Reihe von Algorithmen, die dieses Prädikat greedy bekommen. Es sind also immer Algorithmen, die sozusagen einfach lokal das Optimum suchen und sich ums Globale nicht weiter scheren. Und in dem Fall, wie gesagt, greedy, einfach gierig. Ich nehme denjenigen, der es am weitesten zum Ziel denjenigen Nachbarn, der am weitesten in Richtung Ziel liegt, der kriegt das Ding und der Rest interessiert mich nicht mehr.
Ich habe nur den Unterschied zwischen dem U und dem W irgendwie nicht so richtig
erfasst. Also das sind, wie gesagt, verschiedene Vorschläge aus der Literatur, wie ich diese Metrik, was ist mein nächster Nachbar, wie ich das messen kann. Ich muss es ja irgendwie bewerten können, wem, also wenn dann all diesen Positionen...
Wenn mehr ein D ist als W, dann wäre doch U noch viel gieriger.
Das hängt davon ab. Also pass auf, es gibt verschiedene Metriken, die ich anwenden kann. All diese Metriken, die würden jeweils die entsprechenden Knoten, die hier gezeigt sind, als nächsten Nachbarn definieren. Das Standardverfahren, GPSR nennt sich das. Das würde Knoten W auswählen, weil Knoten W derjenige ist, dessen euklidische Distanz zum Ziel, also hier einfach der Abstand, am geringsten ist. Und jetzt sind aber andere Leute hergekommen und haben gemeint, wir müssen auch noch ein Paper veröffentlichen. Wenn wir jetzt nicht W nehmen würden, sondern einen anderen Knoten, dann wäre das ja noch besser. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ja, wenn ich hier W nehme, gehe ich aber unter Umständen ja relativ weit von der Ideallinie weg. Deshalb gibt es einen Vorschlag, der nennt sich ein Protokoll, Modifikation nennt sich Kompass, die sagt, V, ich nehme denjenigen, der die geringste Winkelabweichung zur Ideallinie hat. Das wäre in dem Fall V, dann würde also SV als nächsten Nachbarn auswählen. Auch wenn ich von der Distanz her weniger nah an D rankomme, als wenn ich W genommen hätte. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, ich nehme den mir am nächsten, der überhaupt einen Forward Progress, also einen Fortschritt Richtung Ziel macht, stelle meine Sendeleistung minimal ein und damit verbrauche ich am wenigsten Energie. Nach der Strategie würde ich X auswählen. Und andere sagen wiederum, hier dieses MFR, ich nehme denjenigen, der auf dieser Linie, oder das, wenn ich also die Senkrechte auf diese Verbindungslinie fälle, der überhaupt am meisten Forward Progress macht. Egal wie weit er von der Linie weg ist, ich nehme denjenigen, der eben am weitesten zum Ziel kommt. Und je nach Szenario kann ich jetzt halt Simulationen und Messungen machen und die sagen mir halt, das eine ist in der Situation besser, das andere ist in der Situation besser. Aber es sind eigentlich graduelle Unterschiede. Nein, weiß man ja auch nicht.
Das heißt,
genau. Das ist der Vor- und der Nachteil von dem Verfahren. Ich habe im Vergleich zu vielen anderen Routing-Verfahren für solche Ad-Hoc-Netzwerke habe ich keinerlei Overhead, um irgendwie die Gesamttopologie zu erfassen. Viele andere Protokolle, die fluten erst das Netz und schauen also nach, wie ist denn die Gesamttopologie und berechnen daraus dann Routen und so weiter, habe ich hier alles nicht. Die Motivation von den Entwicklern war, dass sie gesagt haben, die Topologie ändert sich bei Fahrzeugen, die schnell fahren, so schnell, dass egal, was ich an Topologieerkennung mache, bis ich die Topologie erkannt habe, hat die sich eh schon wieder geändert. Also verzichte ich komplett darauf. Ich gehe davon aus, jedes Fahrzeug kennt seine Position, weil es hat sowieso GPS und Navigationssystem an Bord. Und allein anhand dieser lokalen Informationen wird entschieden, welcher Nachbar kriegt das Paket und man hat dann halt die Hoffnung, das Paket wird schon in die richtige Richtung wandern. Also in die richtige Richtung sowieso, aber wird schon den Weg bis zum Ziel finden.
Wie erreicht es zum Ziel überhaupt?
Ja, es geht halt hier hopp und dann geht es zum nächsten und irgendwann ist es halt in der Zielregion, dann wird geflutet. Wenn es irgendwann mal, also angenommen hier W würde das bekommen und es würde zwischen W und D keinen weiteren Knoten mehr geben, dann würde dieses FleetNet-Protokoll Folgendes machen, das würde das Paket dann einfach in W cachen. Das heißt, das Fahrzeug würde das Paket aufheben. Man geht davon aus, die Fahrzeuge bewegen sich ja sowieso. Vielleicht kommt hier mal irgendeiner auf der Gegenfahrbahn hier hoch und sobald W den erkennt, wird dann halt zu einem späteren Zeitpunkt verzögert das Paket ausgeliefert. Es ist relevant natürlich. Also typische Auflösung von einem GPS-Gerät, so handelsüblicher Navi-PDA oder so, der nichts weiter macht, sind so im Bereich 8, 9 Meter. Hängt natürlich ganz stark von der Empfangssituation ab, also auf einer flachen Landstraße mit nichts drum, guter Sicht zu allen Satelliten, vielleicht besser. Wenn ich irgendwo in einer Häuserschlucht bin, in der Innenstadt, sicherlich schlechter, wenn ich nur irgendwie einen schmalen Streifen vom Himmel sehe. Spielt natürlich eine Rolle, was kann im schlimmsten Fall passieren, es kommt halt zu Fehlentscheidungen, das heißt, das Paket wird eher in die Gegenrichtung transportiert, weil irgendeiner von den Knoten behauptet oder gemessen hat mit GPS, er wäre in Wirklichkeit näher, oder er glaubt näher dran zu sein, in Wirklichkeit ist er weiter weg. Das Protokoll kann damit umgehen, es wird dann halt im nächsten Hop es wieder versuchen, näher ran zu transportieren. Nee, es basiert ausschließlich auf den Positionsangaben, die die Knoten in den Beacons verschicken. Genau. Es kann jetzt natürlich sowas passieren, dass das Ganze in lokales Maximum läuft. Also er hier sagt, okay, der nächste Knoten, der am weitesten Richtung Ziel liegt, wäre V, ich schicke es hierhin. V hat keinen Nachbarn, der näher mehr ist, muss es quasi wieder weiter wegschicken, damit das Ganze doch noch zum Ziel kommt. Da gibt es jetzt verschiedene Auflösungsstrategien für solche lokalen Maxima. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf ein. Das Ganze hier ist auch nicht so spannend. Letztlich geht es darum, dass gezeigt wird, dass in Fahrzeugnetzen und in Fahrzeugszenarien, zum Beispiel dieses Greedy Parameter Stateless Routing, also dieses Routing-Verfahren, nahezu 100% aller Pakete zustellt, während ein anderes Protokoll aus dem Ad-Hoc-Netzwerkbereich, was topologiebasiert arbeitet, wie DSR, bei großen Entfernungen halt nur noch 60-65% der Pakete zustellt. Gilt aber, wie gesagt, diese ganzen Simulationen sind schwer szenarioabhängig. Also wenn ich da ein bisschen was am Szenario drehe, am Knotenverhalten, kann es auch wieder ganz anders rausgehen. Aber generell hat sich gezeigt, dass solches positionsbasiertes Routing für Fahrzeugnetze besser funktioniert als topologiebasiertes Routing. Skaliert halt auch relativ gut, weil ich halt keinerlei Topologieinformationen irgendwie verteilen muss. Passt also soweit relativ gut. Der größte Nachteil der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt ein Paket an einen bestimmten Knoten schicken will mit diesem Routing-Protokoll, dann muss ich erstmal wissen, wo ist denn der Knoten gerade. Dazu brauche ich Lokalisierungsdienste und die erzeugen dann unter Umständen wieder den ganzen gleichen Overhead, den ich mir im Vergleich zu einem topologiebasierten Protokoll eingespart habe. Ja, nochmal die Folien vom Anfang. Also jetzt habe ich ein bisschen was erzählt zum Thema Fahrzeugkommunikation. Und ja, die ganzen Anwendungen hören sich ja ganz erfolgversprechend an. Also weniger Verkehrstote, besseren Überblick über die Verkehrssituation. Nette Anwendungen, die den Fahrkomfort erhöhen. Wartung wird vereinfacht, es geht in der Werkstatt schneller, alles Dinge, die man haben will. Das Problem ist, jetzt kommen die Jungs aus der Security-Ecke und sagen, ja, Moment mal, ist ja alles ganz nett, so wie ihr euch das ausgedacht habt mit euren Anwendungen, aber wie meistens, Security, das sind halt die Spielverderber. Die Frage ist halt, wenn man das Ganze ungesichert realisiert, kommt es dann, war das ein Zeichen für mich? Ah, du bist jetzt mitten in der Pointe. Das kann man jetzt nicht machen. Diese Woche so dämliche Erkältung eingefangen. Gut, also machen wir an der Stelle weiter. Ja, schöne neue Welt, aber wie gesagt, wenn die Security nicht passt, dann kann es halt auch zu so Situationen kommen, dass halt irgendjemand am Straßenrand mit seinem Laptop mal fleißig Warnungsmeldungen verteilt. Hey, Vorsicht, da hat ein Unfall stattgefunden. Wenn dann die Leute anfangen wild zu bremsen, dann kommt es halt vielleicht wirklich zu Unfällen. Ja, effizienteres Fahren, ja, die Frage ist nur für wen, weil wenn ich mir vorstelle, ich schicke hier mal fleißig Verkehrsupdates an dieses Traffic Center und behaupte, hier vorne ist ein Stau. Und ja, dann wird der hier alle Fahrzeuge, die sich dem Punkt nähern, warnen und sagen, Vorsicht Leute, für euch 50 Kilometer Stau auf der A8, fahrt alle mal schön außen rum. Und ich habe auch im größten Berufsverkehr freie Fahrt. Ist also mit Sicherheit effizienteres Fahren. Ja? Man kann auch viel Spaß mit der ganzen Technologie haben. Ja, zum Beispiel, wenn ich halt hier irgendwelche gefälschten Textnachrichten verschicke, dann kann das auch zu Missverständnissen führen. Was ich auch machen kann, wenn zum Beispiel diese Fahrzeuge die ganze Zeit ihre Positionen fleißig verteilen in diesen Beacons, 10 Mal pro Sekunde, ich muss die alle nur noch aufsammeln. Mit einer entsprechenden Infrastruktur geht es unter Umständen. Und ich weiß ganz genau, welches Fahrzeug fährt welche Strecke jeden Tag. Das wird die Industrie für Werbeanwendungen interessieren, das wird die Ölmultis interessieren, weil die dann ganz genau jeweils an ihren Tankstellen die Preise nach der Kundschaft gestalten können. Das wird unseren Innenminister interessieren. Der weiß dann nicht nur dank Toll Collect, wo die LKWs langfahren, sondern der weiß dann in Zukunft, wo jeder langfährt, und zwar nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch auf den Landstraßen und in den Städten. Und so weiter und so fort. Also wir generieren da unter Umständen ein riesiges Privacy-Problem. Ja, andere Geschichten, die ich mir vorstellen kann, ist aus diesem Maintenance-Bereich, wenn ich solchen Software-Update nicht in irgendeiner Form absichere, dann werden irgendwann Leute anfangen, anderen Leuten Software-Updates in ihre Autos einzuspielen, und die sind dann unter Umständen schneller in der Werkstatt, als denen lieb ist. Das heißt, Sicherheit ist also ein ganz großes Thema hier. Und Sicherheit ist in solchen Fahrzeugnetzen nicht einfach zu realisieren. Sonst müssten wir in dem Bereich keine Forschung machen. Das kommt wegen einiger inhärenter Eigenschaften. Also einerseits, ich habe Radiokommunikation, das heißt, ich habe ein verteiltes Kommunikationsmedium. Abhören ist trivial. Ich muss einfach nur meinen Empfänger einschalten und ich kriege mit, was um mich herum passiert. Unter Umständen ist es auch relativ einfach, gefälschte Pakete zu verschicken. Wenn jetzt Fahrzeuge solche Daten weiterleiten für andere Fahrzeuge, dann verlassen die sich ja darauf, dass diese anderen Fahrzeuge die Daten auch weiter transportieren. Auch da zeige ich nachher noch, kann es zu allen möglichen Angriffen kommen, wenn eben diese Kooperation nicht klappt. Ja, wenn ich jetzt hier plötzlich eine Art Internetzugang in mein Fahrzeug lege, also das Fahrzeug von außen erreichbar mache über Funk, muss ich natürlich aufpassen, wie dann meine interne Fahrzeugarchitektur ausschaut. Weil es ist durchaus, wenn ich mir vorstelle, da sollen Informationen, die zum Beispiel mein ESP aufnimmt, nämlich dass irgendwie die Räder durchdrehen und es wohl vereist ist, sollen am Ende über einen Funkkanal draußen verteilt werden. Das kann ich mir natürlich auch den umgekehrten Weg vorstellen, dass ein Angreifer von außen durch irgendwelche Buffer-Overflows, schlecht programmierte Software, was auch immer, plötzlich in meinem Systembus landet. Und über so einen Fahrzeugsystembus kann ich halt dann unter Umständen alles Mögliche machen. Stichwort Steer-by-Wire. Das kann im Extremfall bei einem hypermodernen Fahrzeug so weit gehen, dass er plötzlich den Motor ausschaltet, die Gänge wechselt oder in ein paar Jahren vielleicht in die Lenkung eingreift. Dinge, die sicherlich nicht passieren sollen. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Ja, und so gibt es also noch eine ganze Reihe von weiteren Problemen, die es nicht ganz einfach machen, das Ganze, so ein System abzusichern. Und das ist eben das, was wir momentan mit vielen anderen zusammen in diesem Civicom-Projekt untersuchen und versuchen, da Lösungen zu finden. Ich zeige einfach mal ein Beispiel, wo es zu so einem Sicherheitsproblem kommen kann. Ich habe dieses positionsbasierte Routing ja gerade vorhin vorgestellt. Und ich glaube, ich gehe gleich auf die nächste Folie, da wird es, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Dieses positionsbasierte Routing kann zum Beispiel ganz einfach angegriffen werden, wenn ich gefälschte Positionsbeacons verteile. Also wenn ich mir vorstelle, ich hier als Angreifer mit meinem Notebook am Straßenrand, ich schicke Beacons aus und in diesen Beacons behaupte ich, ich bin an der Position und ich bin an der Position. Kann mich ja momentan niemand dran hindern. Ja, was passiert jetzt? A empfängt die Beacons von mir und speichert sich in seiner Nachbarschaftstabelle. Okay, ich erreiche hier einen Knoten an der Position. Wenn jetzt A ein Paket an D schicken will, schaut er in seiner Nachbarschaftstabelle nach, stellt fest, oh, da habe ich einen Knoten, den erreiche ich und da komme ich ja unheimlich weit Richtung meinem Ziel. Das heißt, der gewinnt diese Greedy-Metrik immer. Das heißt, er wird jedes Paket, was er hier in die Richtung schicken will, auch die, die er von hier unten von anderen weiterleitet, wird er immer an den hier schicken. Umgekehrte Richtung. Schauen wir uns C an. C bekommt ein Paket, ein Beacon, in dem steht, hier an der Position, also ich befinde mich hier an der Position. Und das speichert er sich in seiner Nachbarschaftstabelle. Wenn jetzt ein Paket von hier kommt, dann wird C das Paket immer an ihn hier schicken, weil anscheinend macht man damit ja einen unheimlichen Fortschritt in Richtung diese Zielregion hier unten. Das heißt, mit nur zwei gefälschten Positionen hat der Angreifer dafür gesorgt, dass jeder Datenverkehr, der in die eine oder in die andere Richtung diese Straße raufläuft, durch ihn durchgeht. Und er kann die Pakete jetzt beliebig modifizieren oder verwerfen oder machen damit, was er will. Das heißt, er kann einen Denial-of-Service-Attack auf das System fahren. Wenn da irgendwelche Unfallnachrichten, Unfallwarnungen gehen, verwirft er die oder schreibt halt irgendwelche anderen Informationen rein. Also ein trivialer Angriff. Das System ist gegen sowas erstmal überhaupt nicht geschützt. Ja, wir haben auch ein paar Simulationen gemacht, wo wir uns mal angeschaut haben, was passiert denn in so einem Netz, wenn es so ein Angreifer Positionen fälscht und eventuell dann die Pakete, das ist hier die untere Kurve, verwirft. Im Vergleich zu dem Szenario, wären hier die 100%, im Vergleich zu dem Szenario, wo es so einen Angreifer nicht gibt, das hier wäre die Entfernung zwischen realer und gefälschter Position, sieht man hier, kommen relativ schnell keinerlei Pakete mehr an. Das heißt, da gehen einfach Unmengen Pakete verloren, weil jeder denkt, oh, der Angreifer, der macht in irgendeine Richtung einen super Fortschritt, dem schicke ich mein Paket und der verwirft sie dann halt. Und je weiter dieser Abstand ist, desto attraktiver wird diese gefälschte Position offensichtlich. Und weil dann in diesen Simulationen der Angreifer trotzdem, also meinst du bei dem Normal Forwarding, oh, that's a good point, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich meine, warum es hier weiter unten ist, ist relativ klar, weil er halt natürlich auch oft normal, regulär als Forwarder gewählt wird und die Daten dann verwirft. Das Nee. Nee, also das Einzige, was ich mir jetzt momentan vorstellen kann, ich habe jetzt das Paper nicht hundertprozentig im Kopf, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass hier tatsächlich absolute Zahlen gemeint sind, im Sinne von 100% der übertragenen Pakete kommen an und das Szenario ist so gewählt, dass auch ohne Angreifer hier nur irgendwie gut 70% der Pakete übertragen werden. Müsste ich nochmal nachschauen im Detail. Da gibt es auf, also wenn es sich ganz genau interessiert, gibt es auf unserer Homepage einen Link auf ein Paper. Das war ESAS 2005, dann kannst du es nachlesen. Da ist dann hoffentlich richtig erklärt. Ich schaue gerade mal hier. WIT 2006 war das entsprechende Paper. Ich schaue gerade mal in meinen Notizen, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Nee, muss ich in dem Fall leider passen. Ja, wir haben uns dann auch überlegt, wie kann ich sowas vermeiden? Dazu müsste ich irgendwie das System dazu bringen, dass es gefälschte Positionsangaben nicht akzeptiert. Da gibt es alle möglichen Ansätze, an denen gearbeitet wird. Manche überlegen sich, wie kann ich GPS so modifizieren, dass ich sozusagen, wenn ich meine Position berechne, ich dann anderen beweisen kann, dass ich auch tatsächlich an der Position bin. Ist ein bisschen Voodoo-mäßig, also so richtig Lösungen gibt es in dem Bereich noch nicht. Mal abgesehen davon, dass der Vorschlag, dann so ein System zu modifizieren, praktisch schwer umzusetzen ist. Andere sagen, ach, wir bauen noch ein bisschen Zusatzelektronik in unser Auto ein und messen zum Beispiel Signallaufzeiten und Ähnliches, um dann festzustellen, ob diese Positionsangaben, ob die zum Beispiel über Trilateration, Triangulation tatsächlich stimmen können. Problem ist, dann brauche ich wieder zusätzliche Hardware. Wann immer man einem Automobilhersteller sagt, man will noch was zusätzlich ins Auto einbauen, dann fragt er, wie viel kostet es, und sobald es mehr wie 30 Pfennig sind, heißt es, oh Gott, nein. Also Hardware ist immer schlecht. Ja, was wir uns dann überlegt haben, ist, dass wir gesagt haben, man kann ja zumindest mal ein paar Konsistenzchecks auf diese Behauptungen drauf, auf diese Positionsbehauptungen drauf werfen und mal schauen, mit ein paar einfachen Heuristiken, kann das denn überhaupt stimmen? Zum Beispiel haben wir gesagt, einer von diesen Sensoren, den haben wir Acceptance Range Threshold genannt, könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, oberhalb einer gewissen Entfernung, glaube ich diesen Precision Claim einfach nicht. Also angenommen, A wäre hier zum Beispiel an dieser Position und behauptet jetzt aber in seinen Beacons hier zu sein. Ja, diese Beacons werden in einem gewissen Umkreis verteilt, das ist einfach, entspricht einfach dem Senderadius, und jetzt bekommen M und K diese Beacons von A. Und da steht jetzt drin, A ist hier. Jetzt ist aber die Distanz hier deutlich größer als der Senderadius, der diese Heuristik einfach mal annimmt. Und damit sagen M und K, nö, kann nicht sein, diese Beacons verwerfe ich, die nehme ich nicht in meinen Neighbor Cache auf, und entsprechend wird A auch nicht als Forwarder genutzt und damit bringt der Angriff nichts. Ja, das heißt also, für die beiden wirkt diese einfache Heuristik schon und schützt vor einem entsprechenden Angriff. Es gibt aber auch Knoten wie hier. Ja, der bekommt die Beacons und die Entfernung zur behaupteten Position ist auch halbwegs okay. Das heißt, der wird diesem gefälschten Beacon glauben. Andere hier, die zwar in Reichweite der virtuellen Position wären, sind aber vom eigentlichen Sendestandort viel zu weit weg, also die bekommen die Pakete sowieso nicht. Das heißt, da wirkt der Angriff auch nicht. Ein einfacher Konsistenzcheck, trotzdem wirkt das schon ganz gut. Das haben wir dann auch untersucht. Und wieder hier ein Beispiel. Prozentsatz der Knoten, die also ihre Position faken in einem Netzwerk. Hier wieder unsere Delivery Ratio, also wie viel Prozent der Pakete kommen an. Und ich sehe hier, wenn wir mal das Faking in Dropping uns anschauen, Das ist die Kurve hier. Ohne diese Heuristik bleiben da nicht viele Pakete übrig, die zugestellt werden. Wenn mal, ich meine, hier ist dann die Hälfte des Netzes, sendet gefälschte Positionsangaben. Aber selbst hier bei 10% kriege ich nur noch 20% der Pakete durch. Wenn ich jetzt im Vergleich bei gleicher Konstellation nur diese eine Heuristik hinzufüge, dann bin ich also hier deutlich weiter oben. Und was wir dann halt gemacht haben, ist noch eine ganze Reihe weiterer solcher Heuristiken entworfen. Und wenn man die dann kombiniert einsetzt, dann wird es für einen Angreifer schon relativ schwer, gefälschte Positionen zu verteilen. Ja, weitere Baustelle, wo wir uns mit beschäftigen, ist wie gesagt Privacy. Ich gebe es mal langsam ein bisschen Gas, weil sonst wird es gar so spät. Privacy ist natürlich immer dann ein Problem, wenn ich das Fahrzeug identifizieren kann. Da springen wir es auch mal drüber. Das ist alles ein bisschen Details, genau. Dazu, Identifikation ist aus verschiedenen Gründen interessant und notwendig. Wir gehen davon aus, so ein Fahrzeug hat also irgendwelche Identifier, irgendwelche Identitäten, bekommt von der PKI ein Zertifikat ausgestellt, das überhaupt erstmal bestätigt, ja, du bist tatsächlich ein Fahrzeug und eben nicht vielleicht der Notebook vom Angreifer. Das ist so eine, ja, nennen wir hier Long-Term Identification, also eine dauerhafte Identifikation für das Fahrzeug. Wenn er jetzt die ganze Zeit dieses Zertifikat verteilen würde, dann wäre natürlich trivial festzustellen, wer ist das denn? Deshalb wird er dieses Zertifikat, wird er diese Long-Term Identity im Normalfall gar nicht benutzen, sondern er wird, um sich zu identifizieren, solche Pseudonyme verwenden. Und jedes Fahrzeug hat so einen ganzen Satz von Pseudonymen, die es verwenden kann, wenn es zum Beispiel eben Pakete verschickt und signieren will. Und dieses Pseudonym, das kann das Fahrzeug regelmäßig wechseln. Und wenn also jetzt zum Beispiel hier ein Angreifer oder so eine Basisstation ein Beacon aufnimmt und sieht, also hier fährt dieses Fahrzeug mit Pseudonym 1, ein bisschen später wird wieder ein Paket empfangen und da fährt dann ein Fahrzeug Pseudonym 2, dann soll es eben nicht möglich sein oder nur schwer möglich sein, dass dieser Angreifer hier eine Korrelation herstellt und feststellt, hoppla, das ist das gleiche Fahrzeug. Weil wenn er das kann und wenn er das über mehrere Pseudonymwechsel hinweg machen kann, dann ist er halt wieder in der Lage, zum Beispiel so einen kompletten Bewegungspfad von einem Fahrzeug aufzuzeichnen. Ja, und andere Fahrzeuge haben andere Pseudonyme. Und Probleme entstehen natürlich dann, wenn ich solche Pseudonyme wechsle und ich habe aber in meinem Kommunikationssystem natürlich noch alle möglichen anderen Arten von Identifikatoren und Adressen, zum Beispiel MAC-Adressen, IP-Adressen. Ich muss, wenn ich ein Pseudonym wechsle, muss ich alle nach außen sichtbaren Adressen mitwechseln. Also zum Beispiel eine neue MAC-Adresse setzen, neue IP-Adressen setzen und so weiter und so fort. Das ist also einiges an Aufwand, den man da treiben muss. Und selbst wenn ich das alles mache, dann heißt das noch nicht, dass ich tatsächlich vor solchem Location-Tracking sicher bin. Denn, da haben wir auch einiges in die Richtung gemacht, ich kann unter Umständen selbst, greife ich mal zur Tafel, selbst wenn also jetzt so ein Angreifer irgendwelche Positionssamples bekommt, das heißt, er sieht an jeder Stelle zwar ein unterschiedliches Pseudonym, aber er stellt fest, hier habe ich ein Paket empfangen von einem Fahrzeug, hier habe ich ein Paket empfangen von einem Fahrzeug, hier und hier, dann kann er Techniken zum Beispiel aus der Radartechnologie einsetzen, um zu versuchen, hier einen Pfad durchzulegen. Weil das, was hier der Angreifer macht, dass er solche Punkte einfach erkennt, ist im Prinzip nichts anderes wie ja, zum Beispiel am Flughafen eine Radaranlage. das Radar dreht sich und stellt einfach bei jeder Umdrehung fest, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt, nächste Umdrehung, hier ist ein Objekt. Und in dem Bereich hat man jetzt Algorithmen entwickelt, die solche Punkte wieder zu kompletten Pfaden zusammenbauen, nach jeweils der größten Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich vielleicht andere Punkte. Und die werden halt einem zweiten Pfad zugeordnet, ist ein anderes Objekt. Und was bei Flugzeugen funktioniert, funktioniert im Prinzip eben bei Fahrzeugen genauso. Das heißt, obwohl ich meine Pseudonyme brav wechsle, mit ein bisschen Aufwand, bin ich unter Umständen immer noch in der Lage, das Ganze wieder zu verbinden. Andere Probleme haben wir jetzt an der Stelle noch gar nicht angesprochen. Zum Beispiel ist es relativ einfach möglich, mit solchem Hardware-Fingerprinting einen Sender, eine bestimmte Sende-Hardware eindeutig zu identifizieren. Das heißt, selbst wenn ich alle Adressen und so weiter immer wieder ändere, mit ein bisschen Aufwand ist es möglich, immer wieder festzustellen, das war genau dieses Notebook, was gesendet hat. Weil der Sender, die Antenne etc. hat ein charakteristisches Muster, ein charakteristisches Pattern, an dem er es immer wieder erkennen kann. Und wie gesagt, sowas ist durchaus möglich. Und wenn ich dann mal so einen Pfad habe, dann ist es unter Umständen auch gar kein großer Schritt mehr, festzustellen, wem gehört denn das Fahrzeug, das da fährt. Weil wenn der Pfad jeden Abend am gleichen Haus endet oder beim gleichen Arbeitsplatz, ist es halt auch keine große Kunst, dann rauszufinden, wem gehört denn das Fahrzeug. Ein anderer Punkt ist der, den haben wir auch untersucht. Wenn ich jetzt hier ständig meine Adressen ändere, dann hat es auch Auswirkungen auf das Routing-Protokoll, auf einen möglichen IP-Layer, auf irgendwelche bestehenden TCP-Verbindungen, weil ich ja jedes Mal quasi komplett den bestehenden Zustand ändere. Und wir haben mal untersucht, wenn ich jetzt ständig meine Pseudonyme ändere, was hat es denn dann für Auswirkungen auf dieses positionsbasierte Routing? Hintergrund ist im Prinzip der, wenn ich jetzt also hier mein Fahrzeugnetz habe und dieses Fahrzeug C würde jetzt fahren und würde einen Pseudonymwechsel machen, dann schickt es hier ein neues Beacon raus und behauptet jetzt, ich bin C'. Und C' hat mit C nichts mehr zu tun. A denkt aber immer noch oder hat in seinem Neighbor Cache, in seiner Neighbor Table immer noch eingetragen, hey, hier gibt es ein C. Da habe ich jetzt halt gerade mal ein Beacon nicht bekommen, das war vielleicht irgendeine Kollision oder was auch immer. Also, egal, bis zu einem Expiration, bis zu einem Timeout, bleibt dieser Eintrag C bei A in der Nachbarschaftstabelle. Was wird A machen, wenn er ein Paket an F schicken will? Ja, er wird es an C schicken. C ist aber nicht mehr da. Jein, wenn ich es an ein Paar schicke, dann ist die Frage, wer von den Paaren leitet es denn danach weiter? Wenn es alle machen, dann habe ich doch wieder so eine Kaskade.
Naja, aber wir könnten jetzt sagen, dass man nur in eine bestimmte Richtung und so viele Autos gibt es dann auf der Straße dann doch nicht.
Es gibt in die Richtung Überlegungen, sogenanntes Beaconless Forwarding. Ich schicke es tatsächlich als Broadcast und die Empfänger von dem Broadcast, die entscheiden dann, wer leitet es weiter. Die, die am nächsten am Ziel sind, in dem Fall C, leiten es am schnellsten weiter. Die, die näher dran sind, leiten es erst mit einer größeren Verzögerung weiter. Und wenn jetzt C das Paket weiterleitet, dann würde B diese Weiterleitung hören. Das wäre im Prinzip ein promiscuous Forwarding in dem Fall, oder der würde es im promiscuous Mode hören. Und würde dann auf seine Weiterleitung verzichten. In die Richtung gibt es auch Überlegungen, aber die haben dann auch wieder ihre eigenen Probleme. Gut, jedenfalls, wie gesagt, in dem Szenario hier, A würde versuchen, an C zu schicken, C ist nicht mehr da. Jetzt könnte man sagen, ja, dann nimmt es halt C' an und leitet es danach weiter. Bloß dann habe ich wieder eine ganz triviale Korrelation, die mir meinen ganzen Pseudonymwechsel kaputt macht, weil A schickt ein Paket an C, an dessen MAC-Adresse, und plötzlich, oh Wunder, schickt C' das gleiche Paket weiter. Also ist trivial festzustellen, C gleich C' und mein ganzer Pseudonymwechsel hat mir nichts gebracht. Ja, und das haben wir dann auch im Detail untersucht, wo liegen da die Probleme, und konnten also feststellen, dass durch diese Pseudonymwechsel tatsächlich unsere Paketzustellrate auch mal wieder deutlich nach unten geht, also 40% absolut. Das hier wär Pseudonymwechsel alle 5 Sekunden versus unendlich Pseudonymwechsel nie. Und wie gesagt, da geht es also 40% absolut, 65% relativ runter, ist also auch wieder ein Problem. Kann man auch wieder Lösungen dafür finden, aber naja. Und so um das jetzt also alles abzusichern, brauchen wir also eine ganze Reihe von Zutaten. Das ist das, wo wir momentan in unserem Projekt eigentlich aktiv dran arbeiten, Sicherheitslösungen zu entwickeln, wie ich zum Beispiel solche Beacons schützen kann, Integrität schützen, authentisieren, wieder mit Pseudonym ausstatten, dann darauf aufbauen, Flooding-Protokolle, positionsbasiertes Routing absichern und so weiter. Das fängt mit relativ trivialen Sachen an, wie, naja, ich packe halt mal eine Signatur an mein Paket ran, da treten dann Probleme auf. Was passiert, wenn ich alle 10 Sekunden, wenn ich mit einer Frequenz von 10 Hertz solche Beacons verschicke, das heißt, ich muss 10 Signaturen pro Sekunde generieren. Wenn ich das mit RSA mache, brauche ich ja schon verdammt leistungsfähige Hardware dafür. Effizienter und auch ein bisschen platzsparender ist dann Elliptic Curve Kryptographie. Das ist eine gute Frage. Dazu muss irgendjemand wissen, welches Pseudonym verwendet das Fahrzeug gerade. Die Frage ist natürlich, unter welchen Umständen will ich dem Fahrzeug eine Nachricht schicken? Für diese ganzen Warnungsanwendungen und so weiter brauche ich das nicht. Ich brauche das dann, wenn zum Beispiel aus dem Internet ein Software-Update gezielt an Fahrzeug geschickt werden soll. Da sollen dann Techniken zum Einsatz kommen, ähnlich wie Mobile IP und NeMo, das ist also Network Mobility, das ist die Weiterentwicklung von Mobile IP für ganze Netze. Das heißt, mein Fahrzeug hält ständig Kontakt zu einem sogenannten Home Agent im Internet, der sozusagen mein Stellvertreter ist. Dem schicke ich regelmäßig sogenannte Binding Updates, das heißt, den informiere ich ständig, welches Pseudonym verwende ich denn gerade, und der kann mich dann, und wo bin ich gerade auch, und der kann mich dann erreichen. Und jeder, der mich erreichen will, muss praktisch diesen Umweg über den Home Agent gehen, zumindest fürs erste Paket. Und wenn ich dem dann eine Antwort schicke, dann kann ich in der Antwort entsprechend verschlüsseln, dass es nicht jeder mitkriegt, natürlich die Information mit reinpacken. Also du erreichst mich nicht nur über diese Home-Adresse, also über meine Hauptadresse, sondern du kannst mich auch jetzt über dieses Pseudonym direkt erreichen. Aber sowas kommt dann zum Einsatz. Wobei die Überlegung schon die ist, dass solche direkte Adressierung seltener vorkommt als eben solche Broadcast-Anwendungen. Ja, bei unseren Signaturen haben wir das Problem, wie gesagt, wenn ich also zum Beispiel ein Beacon so aufbaue, heißt das für mich, ich muss 10 Signaturen pro Sekunde generieren. Und nachdem ich ja auch dann, wenn ich mal von der Nachbarschaftsdichte von 10 Knoten ausgehe, auch von jedem dieser 10 Knoten 10 Pakete pro Sekunde bekomme, muss ich 100 Signaturen pro Sekunde verifizieren. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Es gibt zwar Hardware, die macht das. Die Frage ist halt wieder, aus Kostengründen, will man die in ein Auto einbauen? Also ich habe jetzt neulich gehört, es gibt wohl eingebettete Systeme, die mit ECDSA Stand heute 250 Signaturverifikationen pro Sekunde machen. Also in dem Rahmen wäre das okay. Und in absehbarer Zeit, also 1, 2, 3 Jahre, wollen die ihr System bis auf 1000 oder 2000 Verifikationen pro Sekunde hochpushen. Also mit Hardware kann man das Problem erschlagen. Wir überlegen zurzeit, ob es nicht Möglichkeiten gibt, das nicht auch ein bisschen intelligenter zu machen. Die Idee wäre, jedes Paket wird zwar mit so einer Signatur ausgestattet, dass wenn ich das erste Paket von einem neuen Nachbarn empfange, ich das ganz regulär prüfen kann, aber alle Folgepakete, die ich von dem bekomme, die will ich ja, da will ich vielleicht nicht jedes Mal die Signatur auswerten, sondern die will ich vielleicht effizienter prüfen können. Und da überlegen wir Mechanismen mit Hash-Chains, Merkle-Trees und anderen Geschichten. Ein Vorschlag, den es schon gibt, ist Tesla, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, sonst wird es später. Basiert eben auch wieder auf einer Verkettung von Hash-Werten. Und ich generiere, und statt auch teurer Signaturen, prüfe ich dann eben nur noch solche Message Authentication Codes, die mit so einem Wert aus dieser Hash-Chain gebildet werden. Und so ein Message Authentication Code zu prüfen, das ist so ähnlich wie ein Hash-Wert zu prüfen, geht halt viel, viel schneller als so eine asymmetrische Signatur auszuwerten. Ja, natürlich. Ich meine, das ist auch noch eine Diskussion, wie häufig muss ich denn eigentlich mein Pseudonym wechseln? Mache ich das jede Sekunde? Mache ich das jede Minute, jede Stunde, einmal am Tag? Da kann man keine Pauschalantwort drauf geben. Das ist genauso wie die Frage, brauche ich denn überhaupt Privacy oder nicht? Also es ist auch auf europäischer Ebene spannend, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Engländer anschaue, die verstehen das ganze Problem nicht, weil warum überhaupt der ganze Aufwand, wenn an jeder dritten Straßenlaterne eine Kamera hängt, die sowieso Kfz-Kennzeichen mitliest? Dann weiß Big Brother ja sowieso, wo jedes Fahrzeug zu welchem Zeitpunkt ist. Also warum dann noch Aufwand treiben?
Wie braucht denn es inzwischen auch die Kontaktschleife von der Ampel durch Kameras ersetzt?
Aha.
Natürlich nur für Verkehrssteuerung.
Ja, klar, ich meine, genauso wie Toll Collect nie für was anderes eingesetzt wird als für die Mauterhebung. Bis dann das erste Mal ein Hund auf einer Kreuzung überfahren wird. Dann muss man die Gesetze ändern.
Und,
ja, also von daher ist es also mit der Privacy auch noch so ein offener Punkt und da hängen natürlich noch viele Fragen dran. Gut, ich meine, ein Punkt, den ich jetzt auch ein bisschen übersprungen habe bei diesen ganzen Pseudonymen, diese Pseudonyme werden nicht komplett zufällig generiert, sondern die werden so entwickelt, dass es eine Pseudonymauflösung geben kann. Das heißt, es ist auch gar keine Anonymität, sondern es ist tatsächlich so, wenn jetzt beispielsweise ein Unfall passiert und da wird Kommunikation mitgeschnitten, kann unter definierten Umständen, das Pseudonym wieder in die eigentliche Langzeitidentität übersetzt werden. Heißt, wie das dann in der Praxis gehandhabt wird, ist natürlich eine andere Frage, aber die Vorstellung ist einfach die, wenn es zu einem Unfall mit Fahrerflucht beispielsweise kommt und mein System hat zum Beispiel Pakete von diesem anderen Fahrer, also ich bin vielleicht einer der Unfallteilnehmer, mein System hat von diesem flüchtigen Fahrzeug Nachrichten aufgesammelt, kennt die Pseudonyme, dann kann ich praktisch meine Blackbox irgendwie einem Gericht geben und mit richterlicher Anweisung, dann kann nachgeschaut werden, wer war das denn eigentlich. Kann man natürlich auch diskutieren, ob man so ein Feature überhaupt haben will oder ob man sagt, nee, will ich nicht, ich will das Ganze komplett anonymisiert. Muss man sich halt auch ein bisschen umschauen, was sagen die Hersteller, was sagt der Staat, und die Mehrheit ist da momentan der Meinung, dass man so ein Feature schon eher haben will. Natürlich.
Dann kann ich das eigentlich immer machen.
Natürlich. Es ist halt die Frage, vor wem. Die Frage ist, vor wem willst du dich schützen? Klar, also wenn du sagst, ich will mich vor dem Staat schützen, dann darfst du so ein Feature gar nicht einbauen. Wenn du sagst, ich will mich vor zum Beispiel den Mineralölkonzernen schützen oder ich will mich schützen vor dem McDonald's-Konzern, der in jeder seiner Drive-Thru-Filialen entsprechende Access Points installiert hat, um festzustellen, wer da einkauft oder vorbeifährt, dann nützt dir das was.
Das ist natürlich der Form,
den du schützt, das sehe ich jetzt ein. Ja, also davor schützt es dich, weil der wird nicht feststellen, dass du zum Beispiel morgens in die eine Richtung und abends in die andere Richtung fährst. Das ist. Da habe ich eine Folie, die habe ich bloß ausgeblendet. Es ist, also wir brauchen aus prinzipiellen Überlegungen eine Trusted Third Party, die uns bestätigt, also die sozusagen eine Identität, einem Schlüssel unterschreibt, um zu sagen, ja, das ist ein gültiges Fahrzeug. Da wird auch überlegt, entsprechende Tamper-Resistant Hardware, Krypto-Hardware ins Fahrzeug zu bauen, die dann diese Schlüssel auch entsprechend schützt. Und ja, wie gesagt, dieses Schlüsselmaterial braucht eine Unterschrift. Warum? Sonst könnte jedes Fahrzeug hergehen und könnte eine sogenannte Sybil Attack fahren. Das heißt, es generiert sich nicht nur eine Identität, sondern es generiert sich 10.000 Keypaare und ist dann plötzlich virtuell, ja, kann er dann eigentlich 10.000 Fahrzeuge darstellen. Und gerade solche Positionsclaims und so weiter, so kooperative Sicherheitsmechanismen, die funktionieren halt nicht, wenn ich sozusagen ein einzelnes Fahrzeug beliebig duplizieren kann, weil in irgendwelchen Abstimmungsverfahren oder so könnte dann dieser virtuell replizierte Angreifer, ja, alle anderen Fahrzeuge einfach niederstimmen. Das heißt, wir wollen einen Mechanismus, der uns also einerseits sicherstellt, dass nur Fahrzeuge und deren tamper-resistant Hardware an dem Ganzen teilnehmen und eben nicht der Notebook. Und zum Zweiten wollen wir sicherstellen, dass jedes Fahrzeug nur mit wenigen Identitäten, / Pseudonymen, auftritt. Und das kann man eben prinzipiell nur sicherstellen durch eine Trusted Third Party, also irgendeinen vertrauenswürdigen Dritten, der zum Beispiel mit Zertifikaten sowas bestätigt. Jetzt ist eben die Frage, wie organisiere ich so eine Trusted Third Party, so eine Public Key Infrastructure. Gedacht ist hier wiederum an eine CA, die zum Beispiel im Produktionsprozess von einem Auto eben dieses entsprechende Schlüsselmaterial unterschreibt, die Zertifikate ausstellt. Das kann zum Beispiel in den Händen von den Herstellern liegen. Das heißt, es gibt dann eine Daimler CA und es gibt eine VW CA oder vielleicht schließen sich auch mehr zusammen und haben eine gemeinsame CA. Das kann man auch in die Hände von Ländern legen, dass es zum Beispiel für Deutschland eine CA gibt. Und es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ein deutsches Auto ein französisches Auto trifft. Dazu brauche ich dann halt entweder höhere Ebenen oder solche Cross-Zertifizierungen. Und jedes Fahrzeug muss natürlich dann die entsprechenden Wurzelzertifikate oder ja, die entsprechenden Zertifikate der CAs, analog wie das heute vielleicht in Browsern eingebaut ist, auch mitbringen, um im Zweifelsfall dem französischen Auto auch beweisen zu können, ja, ich habe ein gültiges Zertifikat der CA und die ist von der gleichen Top-Level-CA signiert wie du. Aber ich sage mal, sowas, das ist kein allzu großes Problem, das kriegt man in den Griff. Kann natürlich sein, wenn dann irgendwie auf politischer Ebene was schief geht, dass dann halt ein, keine Ahnung, europäisches Auto nicht mit einem russischen Auto redet, weil die halt nicht ordentlich hier cross-zertifiziert sind. Das ist aber jetzt aus meiner Sicht eher ein politisches Problem als ein technisches Problem. Kann. Also die triviale Lösung ist wieder die, diese Pseudonyme sind eigene Schlüsselpaare, die unabhängig zertifiziert sind und ich bekomme von einem Pseudonym-Provider, kann ich mir zum Beispiel morgens, bevor ich losfahre, 10 solcher Pseudonym-Schlüsselpaare plus Zertifikat runterladen und die kann ich dann tagüber verwenden. Und dann wäre lediglich dieser Pseudonym-Provider in der Lage, mein Pseudonym auf meine Identität aufzulösen. Das heißt, der Richter, wer auch immer, müsste dann zu diesem Pseudonym-Provider gehen, den man aus dem Zertifikat unter dem Pseudonym herauslesen kann und müsste dort praktisch nachfragen, hey, wer hat denn dieses Pseudonym von dir bekommen? Würde dann heißen natürlich, dass man da eben jeweils, auch wenn das in Frankreich passiert, die halt erstmal in Deutschland rückfragen müssen. Das ist so die Brot-und-Butter-Lösung. Es gibt mittlerweile kryptografisch deutlich aufwendigere Pseudonymisierungsverfahren, wo ich Pseudonyme nicht mehr quasi als unabhängige Schlüsselpaare generiere, sondern aus meiner Identität Pseudonyme ableiten kann. Und zwar in einer Art und Weise, dass ich zum Beispiel von meiner Hauptidentität 10 Pseudonyme ableiten kann. Und die kann ich 10-mal benutzen oder kann ich parametrisieren, ich kann auch sagen 100-mal oder 1000-mal oder wie auch immer. Und solange ich innerhalb dieses Limits bleibe, bleibe ich anonym. Es sei denn, man geht eben wieder an irgendeine CA. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so ein Pseudonym das 11. Mal verwende, dann werden die plötzlich... kann ich die plötzlich verlinken, dann weiß ich plötzlich, okay, diese 11 Mal, das war der gleiche. Oder je nachdem, wie ich das System aufbaue, ich kann sogar so einstellen, dass dann, sobald praktisch der Empfänger, der Verifier, 11 solcher Authentisierungsschritte zusammen hat, dass er dann in der Tat in der Lage ist, auf meine Identität direkt zurückzuschließen, ohne dass er nochmal über eine CA gehen muss. Und solche Geschichten, also da arbeiten sie zum Beispiel bei IBM Zürich dran, solche Geschichten schauen wir uns auch an. Das sind spannende Sachen, die man sich aber eben, wie gesagt, nachdem das auch dort an der Krypto-Ecke momentan vorderste Forschungsfront ist, die man sich erstmal relativ genau anschauen muss, ob man sowas einsetzen kann. Das sind dann nicht interaktive Zero-Knowledge-Beweise, also interessante Geschichte, aber schwer verdaulich. Jo, jetzt war ich irgendwo da hinten stehen geblieben. Auf den letzten Folien. Was gehört noch zu einer Sicherheitslösung für Fahrzeugnetze? Wie gesagt, wir sind da momentan dabei, das machen unsere Kollegen in Budapest, auch ein bisschen auszusuchen, was kann ich an tamper-resistant Hardware ins Fahrzeug reinbauen. Das heißt also Schlüsselverwaltung und auch die elementaren Krypto-Operationen sollen nicht im Fahrzeugrechner selber stattfinden, sondern eben auf so einem Krypto-Board. Manche Leute wollen, dass in Zukunft sowas im Fahrzeug steckt, also analog zur Blackbox im Flugzeug, ein Event Data Recorder, der alle Fahrzeugaktivitäten aufzeichnet, im Fall von einem Unfall ausgewertet wird. Daimler sagt dazu zum Beispiel, nein, sowas werden wir nie ins Fahrzeug einbauen, zumindest dann nicht, wenn es die Chance gibt, dass sozusagen das Fahrzeug im Falle von einem Unfall gegen den Besitzer verwendet werden kann. Also was die nicht wollen ist, dass es irgendwie mal zu der Situation kommt, ein Daimler-Fahrer ist, weil er halt viele PS und eingebaute Vorfahrt hat, ein bisschen forsch auf der Straße unterwegs, baut einen Unfall und am Ende wird dann sein eigenes Auto dazu verwendet, ihm zu beweisen, dass er schuld am Unfall war. Also sowas wollen die nicht. Aus ja, naheliegenden Gründen. Und von daher wird es solche Event-Data-Recorder vielleicht geben, vielleicht auch nicht. Was auch diskutiert wird, ist, dass man solche Event-Data-Recorder zwar einbaut, die Auswertung aber an die Zustimmung des Fahrers knüpft, wie auch immer. Für uns ist eigentlich wichtig, das hier, dass wir also das kryptografische Material fest an ein Fahrzeug binden können und praktisch eine beliebige Vervielfältigung, virtuelle Vervielfältigung von einem Fahrzeug verhindern können. Und das Ganze muss natürlich wieder billig sein. Also solche Kryptomodule kann man zum Beispiel von IBM problemlos kaufen. Da gibt es tolle Geräte, die ich dann so als Chipkarte in mein System Einsteckkarte in mein System einbauen kann. Problem ist halt, wir haben halt dann Stückkosten von einigen 100 bis 1000 Euro. Ist halt für ein Fahrzeug uninteressant. Und daher muss es halt da auch wieder billig sein. Sobald man mit Fahrzeugherstellern spricht, geht da immer gleich das Gefalsche los. Die rechnen da wirklich im Cent-Bereich. Ja. Das nur noch so als Überblick, was machen wir sonst noch so in dem Bereich. Wir arbeiten zum Beispiel an Simulationssoftware. In einem anderen Projekt schauen wir uns mehr so die Anwendungsseite an, also nicht die Security. Da geht es darum, dass wir zum Beispiel dieses Szenario Fahrzeuge, die eine lokale Sicht auf ihr Umfeld haben, zum Beispiel über solche Laserscanner, stellen eben gemeinsam fest, dann durch Kommunikation, ich stecke in einem Stau und der Stau geht irgendwie von Autobahnkilometer sowieso bis Autobahnkilometer sowieso und die durchschnittliche Fahrzeugdichte in dem Stau ist sowieso und daraus kann man dann zum Beispiel relativ gut berechnen, wie lange brauche ich denn vermutlich, bis ich aus dem Stau wieder rauskomme. Rentiert es sich, an der nächsten Ausfahrt rauszufahren? Oder bleibe ich lieber im Stau? So eine ganz typische Autofahrersituation. Wenn mein Fahrzeug genau über den Stau, über die Stauzusammensetzung, über den Abfluss von Verkehr am Stauende informiert ist, dann kann man da eine relativ genaue Entscheidung treffen, was mache ich denn dann? Und um sowas geht es also in diesem Landesforschungsschwerpunkt. Da sind dann auch andere Abteilungen beteiligt, zum Beispiel die KI, die sich dann eben damit beschäftigt, wie mache ich solche Planungen. Da ist beteiligt eine Abteilung in der Elektrotechnik, wo es dann um Mensch-Maschine-Dialoge geht. Dann kann zum Beispiel mein Fahrzeug mit mir sich unterhalten und sagen, okay, also wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Du kannst die nächste rausfahren, das sind so und so viele Kilometer Landstraße, dauert so und so lang. Oder du bleibst im Stau, dauert so und so lang, was sollen wir denn machen? In die Richtung geht das. Ja, das ist eine andere Idee. Habe ich noch eine Folie dazu, was uns interessiert. Ja, diese Simulation von Fahrzeugnetzen, da gibt es einen interessanten Aspekt. Wir simulieren das mittlerweile mit einem Java-basierten Simulator. Jetzt denkt jeder, oh Himmels Willen, Java ist ja langsam. Also es ist in der Tat, wenn man so große Simulationen macht, ein Performance-Problem. Man kriegt da also schnell Laufzeiten im Bereich von einigen Tagen bis in den Wochenbereich rein. Und jeder wird natürlich sofort sagen, Himmels Willen, warum nimmt man da jetzt Java? Die haben aber einen genialen Trick gemacht. Die verwenden im Prinzip die Java-VM direkt als Event-Simulator, indem sie ein bisschen Bytecode umschreiben. Und damit ist dieser JIS-Swans im Vergleich zu dem, was man sonst so verwendet, nämlich NS2, also erstens gerade bei großen Simulationen hier mit 1100 Knoten, deutlich schneller, braucht, insbesondere weil weniger Objektkopien angelegt werden müssen, deutlich weniger Speicher. Also ich habe hier mal so eine Simulation mit 1000 Knoten oder hier 900 Knoten, kann also schnell mal ein Gigabyte Speicher mit diesem klassischen Tool NS2 brauchen. Ja, und da liege ich hier also immer noch gemütlich bei einer Handvoll Megabyte. Von daher interessant zu sehen, dass man das also auch mit Java schnell und effizient simulieren kann. Da haben wir ein bisschen was dazu gemacht. Insbesondere interessant ist, diese Simulatoren, die haben ein recht einfaches Radiomodell. Die gehen nämlich standardmäßig davon aus, dass die Welt eine flache Scheibe ist. Und also hier steht mein Sender und der hat jetzt eine gewisse Reichweite. Und in der Reichweite wird jeder Knoten empfängt das Paket und draußen halt nicht. Und um die Reichweite zu bestimmen, kommt ein Two-Ray-Ground-Modell zum Einsatz. Das heißt, wenn hier Sender, hier Empfänger ist, dann wird einmal der direkte Radio, also der direkte Radiokanal, einmal eine Reflexion über den Boden berücksichtigt. Und das war's. Und ja, auf der Autobahn mag das vielleicht noch ungefähr hinkommen. Wenn ich mir aber ein Stadtzentrum anschaue, dann stimmt es halt hinten und vorne nicht mehr. Und die Folie habe ich da nicht mehr drin. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben hier, das ist quasi so die Ecke Karlsplatz in Ulm unten, da haben wir tatsächlich reale Simulationen, reale Tests gemacht. Haben wir mal vermessen, hier irgendwelche Gebäude und hier einen Sender und dann verschiedene Empfängerstandorte und haben im Prinzip ein Raytracing-Radiomodell für so einen Simulator gebaut. Das heißt, der rechnet dann tatsächlich Reflexionen, irgendwelche Streuungen nicht, aber Brechungen an Häuserkanten und solche Geschichten tatsächlich nach. Und wir haben also herausgefunden, dass das, was unser Raytracing berechnet, erstaunlich gut zu dem passt, wie es in der Realität tatsächlich ist. Das war also auch noch eine interessante Aktion. Ja, und das ist mein aktuellstes Projekt. Ein Bereich, mit dem ich mich auch beschäftige, sind so kleine Wireless-Sensor-Netzwerke. Das sind also Streichholzschachtelgroße Minicomputer, die Prozessor, Speicher, Funknetz, Sensorik, alles mit drauf haben. Und da habe ich mir jetzt irgendwie mal überlegt, diese Wireless-Sensor-Netzwerke könnte man doch wunderbar mit Fahrzeugnetzen verheiraten. Die Idee ist also die, ich habe hier irgendwie an der Straße solche Sensornetzwerkknoten verteilt, die haben Sensoren, erkennen zum Beispiel die Straßentemperatur. Und wenn die jetzt feststellen, hoppla, die Straße ist vereist, ja, dann können die das natürlich erstmal hier lokal an andere solche Sensornetzwerkknoten weiterschicken. Da kommen dann Funktechniken wie Zigbee zum Einsatz. Das Problem ist, wenn die das hier zu weit weiterschicken und zu viel senden, dann sind hier ganz schnell die Batterien alle von den Dingern. Die dürfen also nicht viel senden. Was machen sie? Ja gut, wenn hier ein Fahrzeug kommt, dann schicken sie das in ein Fahrzeug. Das Fahrzeug kann dann über 802.11p das zum Beispiel in einem großen Radius verteilen. So ein anderes Fahrzeug hat dann die Information schon in ein paar hundert Meter Entfernung. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn das jetzt hier wegfährt und da kommt ein anderes Fahrzeug, dann nützt es dem Fahrzeug relativ wenig, wenn der dann irgendwann hier oben die Information hat, dass hier Eis ist. Also was macht das Fahrzeug zum Beispiel an irgendwelchen Kreuzungen? Schreibt die Information wieder zurück auf so einen Sensornetzwerkknoten. Der verteilt es wieder ein bisschen in der Umgebung. Und wenn der hier kommt, kriegt er vom Sensornetzwerkknoten die Information, Vorsicht, da vorne an den Koordinaten hat's Eis und kann eben entsprechend wieder ein paar hundert Meter vorher schon abbremsen und einen Unfall vermeiden. Ist also auch eine spannende Geschichte, insbesondere diese Kombination, dass ich eben hier wirklich extrem kleine, schwachbrüstige und energieschwache Geräte habe, die dann andererseits eben von der Kommunikation im Fahrzeugnetz profitieren können. Gut, das war also jetzt noch so ein Überblick, was wir gerade machen, wo wir auch noch dran arbeiten. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Wie gesagt, diese Fahrzeugnetzgeschichte ist sicherlich was, was man irgendwann im Zubehörkatalog von irgendwelchen Fahrzeughändlern oder Fahrzeugherstellern finden wird. Die Frage ist halt, welche Anwendungen werden zuerst kommen? Kann ich heute noch nicht sagen, aber ich denke, einfach weil es die technischen Möglichkeiten gibt und weil es interessante Anwendungen gibt, wird es wahrscheinlich auch irgendwie in die Richtung gehen. Und die Frage ist halt dann, wie viel Security steckt dann drin? Nee, also die. Ja, also ich meine, es gibt ja durchaus Gegenbeispiele. Also das ISM-Band ist ja ein schönes Beispiel, wo es auch freie Lizenzen gibt. Und tatsächlich, also in den USA ist es so, diese Frequenzen, die ich da vorhin auch auf der Folie drauf hatte, oberhalb von den 5 GHz, die sind dafür reserviert. Und die sind im Prinzip zur Nutzung freigegeben, nur der entsprechende Standard 802.11p ist halt noch in Arbeit, der ist noch nicht endgültig fertig und abgestimmt und so weiter. Das dauert auch bei der IEEE immer eine Weile, bis das dann durch die ganzen Gremien durch ist. Das gibt es. In Europa ist die zuständige Kommission, glaube ich, die ETSI, wenn ich es richtig weiß, bei denen läuft ein Antragsverfahren. Also die Fahrzeughersteller haben beantragt, dafür Frequenzen freizugeben. Das Ganze geht also auch von den Fahrzeugherstellern aus und die Telcos halten sich in dem Bereich momentan noch sehr zurück. Also von denen sieht man auch in den Gremien, in diesem C2, CCC und Co. noch nicht viel. Glaube ich nicht, nee. Der Punkt ist auch ganz klar der, für diese ganzen E-Safety-Anwendungen ist es technisch relativ klar und absehbar, dass dafür die zellulären Netze nicht geeignet sind. Und entsprechend, ich vermute mal, ist die Begeisterung bei der Telekom und Co. nicht allzu groß, wenn man denen sagen würde, baut doch mal kurz eine Infrastruktur aus 802.11p entlang der Straßen auf. Es gibt auch einen fundamentalen Unterschied zwischen Europa und USA. In USA, ich hatte ja diese lange Liste mit Anwendungen ganz am Anfang. Jetzt kann ich viele Anwendungen, zum Beispiel so einen Kreuzungsassistenten, kann ich natürlich mit Infrastruktur realisieren. Das heißt, da gibt es einen Access Point auf der Ampel und der regelt dann alles. Oder ich kann das Ganze dezentral zwischen den Fahrzeugen machen. USA ist ganz klar Infrastruktur. Da wird alles mit Infrastruktur gemacht. Das heißt, also auch diese ganze Multi-Hop und Routing und so weiter interessiert die praktisch nicht. In Europa ist die Landschaft eine andere. Da gibt es auch Infrastrukturbefürworter, aber da gibt es auch ganz viele, die sagen, nee, keine Infrastruktur, das kostet Geld, sondern das sollen die Fahrzeuge bitte schön unter sich ausmachen. Wenn die Fahrzeuge das unter sich ausmachen, dann habe ich natürlich automatisch keinerlei Betreiber. Ist auch klar, die Hersteller von Fahrzeugen, Mercedes und Co., die wollen keine Betreiber, die wollen weder selber was, also die wollen weder selber die Infrastruktur aufbauen, sondern die wollen Autos verkaufen, noch wollen sie das im Zweifelsfall dann, wenn sie ein Auto verkaufen, für diese, letztlich sieht der Kunde ja nur die Funktionalität, eine Unfallwarnung. Und dafür wollen sie nicht, dass der Kunde noch was bezahlen muss, weil sonst ist das System tot. Glaube ich. Also dann kommen wir nie auf diese notwendige Marktdurchdringung. Es sei denn, es gibt gesetzliche Vorgaben. Also, ganz klar, für die Automobilhersteller gibt es keinen Grund, da noch irgendjemanden ins Boot zu holen, der an Infrastruktur Geld verdient. Die Frage ist natürlich, für manche Sachen macht Infrastruktur Sinn. Wer bezahlt die? Der Staat? Private Straßenbetreiber? Ich meine, es kann ja durchaus sein, wir reden hier vielleicht von 5 bis 10 Jahren, dass bis dahin die Landschaft so anders ausschaut, dass viele Straßen privatisiert sind. Und für jemanden, der an der Straße zum Beispiel Maut einnimmt, mag das ja durchaus im Rahmen seines Geschäftsmodells interessant sein, dass er entlang der Straße solche Infrastruktur aufbaut und den Reisenden da irgendwie noch einerseits Serviceinformationen mitgibt, andererseits eben sie vielleicht vor irgendwelchen Gefahren warnt und vielleicht gleich noch nebenher ein bisschen Werbung einspielt. Who knows? Das weiß man nicht, was die Zukunft da bringt.